ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir uns Neuigkeiten aus der Wissenschaft um die Ohren hauen. Mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Aschbacher Update.
Ja, von der Frau Aschbacher gibt's nichts Neues. Da weiß man nicht, was die macht. Die Frau Doktor bleiben wird, obwohl sie kompletten Quatsch geschrieben hat. Aber vom anderen Aschbacher, dem guten Aschbacher, dem Leiter der Europäischen Weltraumorganisation Josef Aschbacher, habe ich ein nettes Interview gefunden beim Saarländischen Rundfunk, SR2. Darin redet so hier Aschbacher eine Viertelstunde über Forschung, über Politik, über ESA, über NASA und auch über das James Webb Space Telescope, das er ein Geschenk an die Menschheit genannt hat, was man durchaus sagen kann. Also geschenkt war es jetzt nicht gerade, aber... Aber das kann man als Einleitung nehmen, um die erste Nachricht zu erwähnen, dass nämlich das erste echte, unter Anführungszeichen, Bild des James-Webb-Teleskops am 12. Juli veröffentlicht wird. Könnte ich also den 12. Juli im Kalender markieren. Da wird das erste farbige Bild, die ersten wirklich echten Daten werden veröffentlicht.
Ich glaube ja nicht, dass man sich das im Kalender markieren muss, weil die Zeitungen und vor allen Dingen die Online-Publikationen werden überquellen davon damit.
Ja, mal gucken, was das Cyber-Effektiv ist, was ganz Langweiliges, einfach so ein Punkt.
Genau, aber immerhin farbig. Das ist ja schon mal was. Ich hab auch jede Menge, nee, nicht jede Menge, aber ich habe auch Weltraummeldungen dabei.
Ich habe kaum richtig? Weltraummeldungen.
Cool.
Ich glaube, das war die einzige Weltraummeldung, die ich jetzt hatte hier.
Hast du das mit dem Wow-Signal mitbekommen?
Ach nee, nicht das schon wieder. Was ist denn da schon wieder los?
Ja, also Wow-Signal, ne? 1977, da hat ein Radioteleskop in den Staaten ein Radiosignal aufgefangen. 72 Sekunden hat es gedauert und erfüllt Kriterien für ein SETI-Signal, Search for Extraterrestrial Intelligence. Und der Astronom, der das Ding irgendwie gehört, gesehen hat auf seinem Dingsen, hat das ausgedruckt und hat daneben Wow! Ausrufezeichen geschrieben und darum heißt das Ding Wow-Signal. So, das Problem ist, niemand weiß, was das war und wo es herkommt, weil es kam erstens nur einmal, also es ist nicht mehr wiedergekommen und das Ding ist auch nur von einer Antenne gehört worden, sodass sie nicht triangulieren konnten, aus welcher, also sie wussten nur, es ist da irgendwo. Auftritt eines spanischen Amateurastronomen namens Alberto Caballero.
Ach Gott, nein, ernsthaft jetzt, Alberto Caballero. Oh Gott.
Kennst du den?
Nein, ich habe das, ich muss mal gucken, ist der gleiche. Also ich habe vorgestern mit Ruth eine Folge aufgenommen für unseren Universums-Podcast. Ja. Und zwar, wir nehmen gerade so ein paar Sommerfolgen auf Vorrat auf. Ja. Das heißt, die Folge wird irgendwann so Anfang August erscheinen. Und da habe ich über eine komplett obskure Arbeit von Alberto Caballero gesprochen. Geil. Und dann habe ich mir angeguckt, was für ein Typ das ist. Und den muss man im Auge behalten. Also wenn du dir anschaust, was der für Forschungsarbeit macht, da geht's um Aliens und um Bomben und Terrorismus und Krieg. Ja, also ich habe kein, also der Mann ist, ich weiß nicht, was der macht, aber ich würde den im Auge behalten, okay, wenn das der gleiche ist. Aber bitte erzähl.
Schau mal. Jedenfalls hat der sich gedacht, wenn es irgendwo Leben gibt und eine außerirdische Zivilisation gibt, dann wird das ja wohl in einem Planetensystem sein, der einem sonnenähnlichen Stern oder das um einen sonnenähnlichen Stern so rumwandert und hat sich dann den Himmelsausschnitt hergenommen, aus dem das Wow-Signal kam. Dann hat er Statistik gemacht und hat 17 Sterne ausfindig gemacht.
Ja.
Davon einen idealen Stern und der ist 1800 Lichtjahre entfernt.
Okay.
Punkt.
Wie heißt der?
Der hat irgendwie 27, 38, 12
der
oder
hat
so.
Der, hat der Stern Planeten gehabt? Oder? Weil jetzt... Wenn das der gleiche Caballero ist, und er Statistik macht, und das
hier
die gleiche
ist er,
Art von
Stück. 2 Mass 192819.
Thomas ist der Katalog. Okay, das sagt man sich. Wenn der dir auf die gleiche Art Statistik gemacht hat, wie in der Arbeit, die ich und Ruth besprochen haben, dann nein. Aber jedenfalls, die Frage ist, hat der, weil du, Sterne gibt's genug, ja, und was ist ein idealer Stern? Ein sonnenähnlicher Stern, von dem gibt's auch genug.
Aber 5783 Kelvin, 99% des Sonnenradius und die gleiche Leuchtkraft wie die Sonne hat das Ding.
Ja, ist okay, das ist doch schön, aber andererseits ist es auch kein Problem, dass du einen lebensfreundlichen Planeten bei einem Stern des anderen Spektraldits hast und es gibt genug von den Dingen. Das heißt, wenn ich mir einfach so einen Ausschnitt hernehme und da gucke, na klar finde ich da einen Stern. Also, das überzeugt mich noch nicht, aber
naja, aber er hat den ja gefunden, wo das Wow-Signal möglicherweise hergekommen ist.
Ja, und jetzt guck halt mal irgendwie 10 andere Richtungen irgendwo anders her, dann wirst du halt auch einen idealen Stern finden.
Ob das Ding Planeten hat, ist tatsächlich nicht bekannt, jedenfalls mir nicht bekannt. Ich gucke jetzt gerade mal in das Paper rein. Vielleicht kann man daran erkennen, ob das derselbe Caballero ist.
Wenn er von der Uni in Galizien kommt, Universidad de Vigo oder so ähnlich.
Was ist das hier?
Ja, ich erzähle mal das Wow-Signal.
Astrobiology?
Ja. Das Wow-Signal übrigens heißt, wenn du es dir merken möchtest und auf ein T-Shirt drucken, 6EQUJ5. Das ist das Wow-Signal.
6 oder 6 und du hast es nur so
Zahl
ausgesprochen.
Zahl 6EQUJ5. Okay. Weil nämlich, das ist ja damals 77, da hat man Radiodaten, das ist noch nicht, dass man da so großartige Visualisierungen hatte oder sonst was. Aha. Das waren einfach Zahlenkolonnen, die da stehen. Und ja, 1 ist wenig Signal, 2 ist mehr Signal, 3 ist noch mehr Signal. Naja, und wenn du bei 9 angelangt bist und dir die Zahlen ausgehen, die Ziffern ausgehen, dann machst du mit dem Buchstaben weiter. Das heißt, was du hier siehst, 6 E Q ist ein starker Anstieg der Signalstärke. U noch weiter rauf, J 5. Nix, ja, also so geht's dann wieder runter. Also das ist das hier sehr scharf nach oben, stark, stärker als alles andere, wieder runter. Und das ist das Signal. Und es ist jetzt nicht so, dass man da gesagt hat, okay, da ist eine Struktur drin, die schaut aus wie Sprache oder sowas. So eine Feinstruktur hat man da nicht gesehen. Man hat keine Ahnung, ob da irgendeine Information drin ist, sondern einfach nur, es ist ein Signal, das nicht so ausschaut wie irgendwas Natürliches, das extrem stärker ist als das Rauschen und ja, halt nicht so ausschaut wie irgendwas, was wir schon mal gesehen haben. Deswegen, es hat man gesagt, es könnte auch sowas sein, wie wenn du halt einfach jetzt eine mit enormer Sendeleistung irgendwie ein kurzes Signalpaket quasi rauspustet, dann wird das so ausschauen. Aber wie gesagt, mehr weiß man nicht.
Also ich sehe nicht, dass der zu irgendeiner Universität gehört.
Ja, vielleicht haben sie auch schon rausgeworfen, da wo er herkam.
Es ist halt tatsächlich nur im International Journal of Astrobiology veröffentlicht und zu seiner Ehrenrettung, oder zumindest ein bisschen Ehrenrettung muss man auch sagen, sein Paper heißt An Approximation to Determine the Source of the Wow Signal, also eine Annäherung. So, also er gibt halt schon zu, dass das ein Versuch ist, da was zu finden, aber nicht, ich habe es gefunden, das sagt er nicht.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das ist International Journal of Astrobiology nicht eins von. Es gibt ein Astrobiologie-Journal, das einen ziemlich miesen Ruf hat. Aber okay. Ich möchte, bevor jetzt noch mehr Sachen hereinschauen, wo dann irgendwie auch so die Fred Hoyle Vikram Asinchi, sein ehemaliger Schüler, der erzählt, wie das Coronavirus kommt aus dem All und solchen Quatsch, ja. Aber ich habe keine Ahnung, es gibt sehr, sehr viele Astrobiologie-Journale.
Das Coronavirus kommt, das ist auch schön.
Aber jedenfalls, also das ist mir neu. Also natürlich, ich meine, es ist ja nicht so, dass die Astronomie das noch nicht gemacht hätte. Man hat ja probiert rauszufinden, wo dieses Wow-Signal herkommt. Weil man schreibt ja nicht Wow dahin und dann lässt man es bleiben. Sondern man hat natürlich geschaut, erstmal ist das irgendwie, vielleicht ist das ein Flugzeug oder sonst oder ein Satellit oder was auch immer. Mhm. Aber da hat man schon mal feststellen können, dass es tatsächlich eben ein Signal ist, das nicht von der Erde kommt. Es muss irgendwie aus dem Weltall kommen. Das hat man festgestellt. Und natürlich hat man geschaut, ist da irgendwo am Himmel was, wo man davon ausgehen könnte, dass das ein möglicher Ausgangsort für das Signal ist. Das hat man natürlich gemacht. Ja. In der Gegend gibt es Sterne, ja, so einen roten Riesenstern, aber so exakt kann man das natürlich auch nicht bestimmen, wo das Signal herkam. Also das, so genau kann man das nicht lokalisieren. Also kann schon sein, dass es irgendwas kam. Was man tatsächlich herausgefunden hat, ist, dass es Kometen gab, die 1977 ungefähr in der Ecke vorbeigeflogen sind am Himmel, wo man das Signal gehört oder empfangen hat. Diese Kometen hat man damals aber noch nicht gekannt. Das hat man erst später festgestellt, dass da eben zu dem Zeitpunkt gerade irgendwie ein Komet vorbeigeflogen ist. Und auch in der Koma von Kometen können Radiosignale entstehen durch die ganzen Moleküle, die irgendwie angeregt werden und so.
Was war das, was du mit Herrn Caballero hattest? Könnte es sein, dass das Estimating the Prevalence of Malicious Extraterrestrial...
Ja, genau okay. Das, ja.
So, das scheint der gleiche, derselbe Alberto Caballero zu sein, über den wir hier reden.
Ja, na gut, dann wäre gerne, da muss ich jetzt Eigenwerbung machen, es tut mir leid, wer wissen möchte, wie die Caballero-Geschichte weitergeht und warum man diesen Mann im Auge behalten soll, der muss am 2. August die Folge Nummer 57 von Das Universum anhören, da reden Ruth und ich über den Herrn Caballero.
Alles klar. Na gut, jedenfalls fand ich es interessant.
Jetzt guck, ja,
jetzt
na, mal, klar.
Jetzt, ich weiß nicht, also das andere, was ich aus dem Universum mit habe, ist noch ein bisschen ab, wie Raumsonde Voyager 1 ist ja immer noch in Kontakt mit der Erde. und sendet ein bisschen seltsame Daten zurück, und zwar Telemetriedaten. Also das Lagekontrollsystem
von Voyager. Hast du den in Ancient Aliens recherchiert oder wo hast du Daten hier? Ja.
Später in der Sendung hören wir auch noch ein Interview mit Erich von Däniken. Also das Lagekontrollsystem jedenfalls schickt Daten, die sind wirr und bedeuten eigentlich, dass Voyager so doof in der Gegend rumtrudelt. Wenn das aber so wäre, müsste die Kommunikation zu Voyager 1 auch gestört sein, ist sie aber nicht. Und jetzt rätselt die Wissenschaft, was das denn sein könnte, was da passiert ist. Dabei ist die Antwort ganz klar. Habt ihr alle nicht Star Trek gesehen?
Ja, gut, der Witz ist auch schon gemacht worden.
Ne? Irgendwann kommt das Ding zurück und dann haben wir hier den Salat.
Ja, einerseits. Andererseits ist Voyager 1 fast so alt wie ich. Ist am 5. September 1977 ins All geflogen. Das heißt, ich werde dieses Jahr 45. Das heißt, dieses Ding ist 45 Jahre alt, fliegt seit 45 Jahren durchs Weltall. Mhm. Ist,
du meinst, weil auch, wenn man dir dabei zuguckt, wie du nachts durch die Stadt läufst, könnte man auf die Idee kommen, dass deine Telemetriedaten hier sind.
Ja, kann doch was sein. Aber wie gesagt, das ist halt alt. Das ist im Weltall. Das ist arschweit weg von uns. Es ist ein Wunder, dass es überhaupt noch irgendwas sendet.
Das stimmt.
Also wenn da jetzt irgendwie halt Quatsch rauskommt, müssen wir jetzt mal gucken, was die NASA-Leute wirklich rausfinden und sagen dazu. Aber bevor ich da irgendwelche Star Trek-Alien-Theorien ins Feld führe, würde ich doch mal gucken, ob da nicht einfach irgendwie der Computer langsam den Geist aufgibt.
Da, aber oder Evolution macht, kann ja auch sein.
Kann viel sein, aber nicht alles kann gleich wahrscheinlich sein.
Ja, das stimmt. Vielleicht lasse ich das mit dem Weltraum dann in Zukunft.
Ja, wie gesagt, nicht bei Ancient Aliens recherchieren. Ja, dann erzähle ich was anderes. Ich erzähle nämlich etwas über digitales Obst. Mhm. Nämlich digitale Orangen.
Du bist jetzt ins NFT-Geschäft eingestiegen, ja?
Ganz genau, ja. Definitiv nicht. Ich ärgere mich so. Ich musste für ein anderes Projekt, über das ich, da mache ich sicher nochmal Werbung dafür später, aber ich musste verstehen, wie Bitcoin funktioniert.
Ja.
Und ich habe mich jahrelang gewehrt, mich mit diesem Quatsch zu beschäftigen, aber dann musste ich drüber schreiben und musste das verstehen. Und jetzt habe ich wertvolle Lebenszeit und Gehirnkapazität verschwendet, um zu verstehen, wie Bitcoin funktioniert und dann verständlich zu erklären, wie Bitcoin funktioniert. Das ärgert mich.
So einfach erklären, wie ein Pyramidensystem funktioniert, ist ja ungefähr dasselbe. Es gibt aber Schlimmeres, Florian. Ich zum Beispiel hatte irgendwann in meinem Leben mal 11 Bitcoins.
Ja.
Und ich habe da heute überhaupt gar nichts von.
Ja. Hättest du lieber digitale Orange gekauft?
Ich hätte vor allen Dingen, hätte ich jetzt die Rente durch, wenn ich die Dinger behalten und nicht irgendwie für Pizza, ein Online-Scam und einen Urlaub verjuxt hätte damals.
Ja, so ist es halt beim Glücksspiel. Ja. Aber digitale Orangen, ja, hättest du die genommen, die sind nämlich im Gegensatz zu Bitcoin durchaus sinnvoll und können der Welt weiterhelfen. Die stammen aus der Schweiz, diese digitalen Orangen, und sollen gegen Lebensmittelverschwendung helfen.
Ja, klar.
Lass mich mal erklären. Dann, weil Lebensmittelverschwendung ist ja tatsächlich ein Problem. Ja, also allein das, ich glaube, hier die Zahl von Österreich, Lebensmittel im Wert von 1,4 Milliarden Euro landen pro Jahr im Müll in Österreich. So, das Problem ist, einerseits hast du Lebensmittelverschwendung am konsumierenden Ende, also das Zeug, was du nicht aufisst und in den Müll schmeißt. Ja. Andererseits hast du es natürlich auch dort in den Supermärkten oder auch schon bei der Produktion. Also wenn zum Beispiel was angebaut, aber nicht geerntet wird, oder wenn was irgendwohin transportiert wird, aber nicht mehr verkaufsfähig, genussfähig ankommt. Und am Ende, wo du die Sachen wegschmeißt oder nicht, da kann man mit digitalen Orangen wenig machen, aber beim Transportweg da schon. Das heißt, diese digitalen Orangen sind im Wesentlichen ja virtuelle Zitrusfrüchte auf einem Computer, die aber live mit Daten gefüttert werden, die aus diversen Frachtschiffen stammen. 47 Frachtschiffe sind mit Temperatursensoren ausgestattet worden und die haben Daten live an diese digitalen orangen Zitronen geschickt, damit die halt wirklich schauen konnten, was geht denn da wirklich jetzt ganz konkret im Detail ab mit den Früchten, während sie transportiert werden um die Welt.
Und ach so, sowas wie Reifegrad und solche Sachen? Oder?
Ja, genau. Also du musst ja nicht unbedingt Reifegrad, das ist dann eher was, wo du dann unreif erntest und dann Reifen beim Transport, das machst du bei Bananen. Ich habe keine Ahnung, ob man das bei Orangen auch macht oder ob die einfach unreif bleiben, wenn du die unreif vom Baum pflückst. Aber natürlich, wenn die Temperatur nicht passt, wenn es zu warm ist, zu kalt ist, dann kannst du sie auch nicht mehr essen nachher, weil dann sind sie verdorben oder sonst irgendwie kaputt. Das heißt, Die wollten erstmal hier den Status quo erheben, also wie jetzt hier die Bedingungen sind während des Transports, und haben festgestellt, die Hälfte der Lieferungen lag außerhalb des idealen Kompromissbereichs zwischen Qualitätserhaltung, Abtötung von Fruchtfliegenlarven und Vermeidung von Kälteschäden.
Das heißt, die Hälfte ist schon praktisch kaputt, bevor sie überhaupt in den Laden kommt.
So ungefähr. Und vor allem, die sind 30 Tage unterwegs gewesen und da waren überhaupt nur noch ein paar Tage übrig, wo die noch haltbar waren. Ja, das heißt, wenn die dann noch irgendwie, keine Ahnung, 2 Tage im Supermarkt gelegen sind, dann hast du sie gekauft, weil du dir sich Aperol Spritz machen wolltest, und dann sagst du, nee, ich trinke doch lieber Bier, und einen Tag drauf waren sie schon verdorben und hast die weggeschmissen. Ja. Das heißt, da haben sie auch nichts geholfen. Das heißt, du musst eben wirklich, sagen sie nach diesem ersten Versuch, ein sehr, sehr enges Fenster bei der Temperatur halten, damit die erstens gut ankommen und zweitens auch noch lang genug frisch bleiben, damit du was damit anfangen kannst. Und da kann man noch sehr viel machen, weil wahnsinnig viele Messdaten da existieren. Jeder Container, sagen sie hier, war mir neu, aber das ich glaube es jetzt einfach mal, jeder Container auf der Welt ist mittlerweile mit einem oder mehreren Temperatursensoren ausgestattet. Habe ich nicht gewusst, aber nee. Wir da auch nicht erfunden haben, der Herr Defray von der Uni in der Schweiz, wo immer auch die ist. Habe jetzt gerade wieder vergessen, an welcher Schweizer Uni da gearbeitet wurde.
An der Universität der Schweiz, so groß ist die Schweiz ja, nicht.
Ja, ist die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt mit Kollegen von der südafrikanischen Universität Stellenbosch. Mhm. So, aber der hat das gesagt und hat gesagt, ja okay, es gibt ja viele Container. Das heißt, es gibt viele Messwerte, die aber bis jetzt einfach halt größtenteils nicht genutzt werden. Und wenn man die nutzt, eben mit solchen Projekten wie den digitalen Orangen, könnte man da vielleicht schon was machen, dass weniger Zeug auf dem Transportweg weggeschmissen werden muss oder schlecht wird und nicht mehr verkauft werden kann. Mhm. Was gut wäre, weil da ja auch sehr viel CO2, Treibhausgase erzeugt werden. Also ich habe die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf, also die 8%, glaube ich, oder größenordnungsmäßig sind da der Beitrag für die Treibhausgasemissionen und Wasserverbrauch und Bodennutzung natürlich auch. Also wenn man da ein bisschen effizienter werden könnte, wäre schon gut.
Nur wie würde man denn effizienter werden, weil die Dinger sind ja schon verladen und sind schon auf der Reise?
Ja, schon. Aber vermutlich macht es einen Unterschied, ob das jetzt einfach irgendwo verrottet, das Zeug, weil dann kriegst du Treibhausgase wie Methan zum Beispiel.
Ja.
Müsste jetzt mal noch genau nachrecherchieren, wie die Zusammensetzung ist der Treibhausgase. Und wenn du mehr liefern kannst, also wenn du weißt, von deinen 100 Orangen, die du ins Frachtschiff lädst, oder 100%, damit es ein bisschen realistisch ist. Also es bleiben dir am Ende 50% übrig, die du verkaufen kannst. Ja klar, dann, wenn ich das verbessern kann und ich weiß, es bleiben mir 80% übrig, dann muss vielleicht ein Schiff weniger fahren.
Ja, aber ich kann ja gar nicht wissen, dass 80% übrig bleiben, bis diese 80% übrig geblieben sind. Also sinnvoll wäre doch, nur Orangen zu verladen, die dann ankommen, sodass 100% übrig bleiben.
Ja, na klar.
Oder man geht halt hin und sagt, okay, wir haben hier, also wenn man das runtergranulieren könnte auf die einzelne Orange oder auf die einzelne Orangenkiste oder wie auch immer, dass man dann sagt, okay, wir sortieren die zu einem früheren Zeitpunkt schon aus und machen Saft daraus, den wir mit Konservierungsstoffen wieder haltbar machen, im Gegensatz zur eigentlichen Orange. Aber da bin ich noch nicht so ganz überzeugt.
Nee, aber ich glaube schon, also wenn du jetzt sagen kannst, hier von dem Zeug erfahrungsgemäß, was ich da mit dem Schiff durch die Gegend schippere, bleiben mir am Ende 70% übrig, die ich dann in die Supermärkte liefern kann. Das sind ja die Erfahrungswerte, wird es ja geben. Ja. Und dann kommt jetzt hier die Forschung mit ihren digitalen Obst- und Temperatursensoren und sagt dir, wenn ihr diesen Methoden folgt, dann garantieren wir, dass ihr 90%
okay, übrig behaltet. Okay, so rum. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Ja, okay.
Weil dann kann ich anders planen.
Ja, das stimmt.
Als jemand, der dieses Zeug verschifft.
Richtig. Ja.
Also insofern ist da schon Potenzial, glaube ich.
Lebensmittel habe ich auch dabei, und zwar eine neue Weizensorte.
Ja.
Oh, neue. Britische Wissenschaftler haben eine neue Weizensorte gezüchtet, gebaut. Also sie haben im Weizengen, und zwar im Gen Homebox Domain 2, im Weizengenom, haben sie eine Mutation gefunden, die paarige Ährchen bewirkt.
Ja, also was bewirkt?
Paarige Ährchen. Da kommt halt
paarige Ährchen.
Genau, da sprießt halt nicht nur ein so ein Nupsi raus, sondern zwei. Und den Proteingehalt der Körner erhöht. Das hat es zumindest im Labor gebracht. Dann haben sie die Dinger ausgepflanzt, um zu gucken, mal gucken, ob das im Felde auch so funktioniert. Stellt sich raus, es funktioniert besser als im Gewächshaus. Die neue Sorte wird ähnlich hoch wie Vergleichspflanzen, blüht und reift zur gleichen Zeit, produziert genauso viele Ähren und Körner. Die Körner allerdings haben 25% mehr Protein.
Okay.
Als die Vergleichssorte, was ziemlich geil ist. Das heißt, du hast halt im Grunde um ein Viertel gesteigerten Nährstoffgehalt. Also wo du vorher 100 Gramm Weizen gebraucht hast, brauchst du jetzt 75 Gramm, um diesen Nährstoff dir zuzuführen. Weil Protein ist das, was uns am Leben hält, was die Zellen brauchen, um sich zu regenerieren und bla bla bla. Sie gehen davon aus jetzt, dass sie in 2 bis 3 Jahren das Zeug den Züchtern zur Verfügung stellen können und in 7 bis 10 Jahren, dass Landwirte das in 7 bis 10 Jahren dann tatsächlich pflanzen können, sodass wir in spätestens 11 Jahren die ersten Ernten da haben. Das heißt, wir haben höhere Erträge auf den gleichen Feldern. Und als ich das gelesen habe, das kannst du jetzt wiederum wissen, habe ich mich direkt gefragt, ist 10 Jahre möglicherweise viel zu lange angesichts des Tempos der Klimakrise?
Jein, also wenn du jetzt davon ausgehen würdest, dieses eine Ding wird uns alle retten, was natürlich nicht der Fall ist, dann ja, 10 Jahre ist schon was man ins Auge fassen kann. Also natürlich hast du das Problem, dass die Dinge sich schnell ändern und immer schneller ändern. Mhm. Das stellt man wirklich fest. Also wenn man auch vergleicht die Berichte des IPCC, den 5. Bericht und den aktuellen 6. Bericht,
die haben eigentlich immer nur ein Best-Case-Szenario gemeldet, ne?
Nein, nicht unbedingt, aber im 6. Bericht fängt ja jedes Kapitel immer damit an, dass sie sagen, was sich im Vergleich zum 5. Bericht geändert hat. Und da steht halt sehr, sehr oft drin, dass sie sagen, ja, bisher haben wir gedacht, es wäre das, aber es stellt sich raus, es kommt alles doch ein bisschen schneller oder steigt ein bisschen weiter. Also das ändert sich schneller, als man gedacht hat. Und natürlich hast du ein Problem, dass auch die Pflanzen sich anpassen müssen. Aber ich glaube, dass in 10 Jahren, also wenn du etwas Neues hast, was dann vielleicht besser funktioniert, dass das in 10 Jahren dann noch ausreichend früh ist, um das vielleicht zu ersetzen, was dann nicht mehr funktioniert. Die Frage ist, haben die diese Weizenpflanzen jetzt nur auf Proteingehalt optimiert oder auch auf Klimaresilienz?
Das ist tatsächlich eine gute Frage.
Weil die Frage ist, wenn das jetzt hier in Deutschland wächst, die Frage ist, wächst das in 10 Jahren auch in Deutschland? Weil in 10 Jahren sind die Bedingungen definitiv anders.
Na gut, in 10 Jahren wächst es dann meinetwegen in Schweden oder sowas, ne?
Also ja gut, dann können die Schweden sich den Bauch vollstopfen.
Genau, wenn die Schweden zum größten Weizenexporteur werden, dann fallen die Russen über Schweden her, spätestens dann.
Das ist ein Weizenköttbullar.
Gibt es das nicht jetzt schon? Es gibt doch jetzt schon diese Köttbullar, ich glaube, man spricht es auch Schöttbullar, oder? Ich weiß es gar nicht. Die gibt es doch jetzt schon vegetarisch oder vegan, habe ich gesehen, auf einem Plakat.
Genau, ja, ich war schon lange nicht mehr bei Ikea und
ich auch nicht.
Das habe ich nicht gegessen.
Ja.
Aber es passt ganz gut.
Ah, tatsächlich, Sie waren auf der Suche, entschuldige, ich habe gerade noch mal reingeguckt in den Artikel. Sie waren auf der Suche nach einem widerstandsfähigeren und nach einem nahrhafteren Weizen gleichzeitig.
Ja, dann ist davon auszugehen, dass das in 10 Jahren noch funktioniert, das Zeug, und in 10 Jahren auch hilft.
Ja,
weil tatsächlich Proteinquellen, ja, dann passt vielleicht die nächste Geschichte. Ich bin halt ein bisschen österreichspezifisch, tut mir leid. Aber das wird sich aber, was ich jetzt erzähle, vermutlich auf Deutschland übertragen lassen. Denn auch in Deutschland ist eine sehr beliebte Proteinquelle für die meisten Menschen, gerade jetzt im Sommer. Keine Ahnung, wie viel Protein im Bier ist, nicht so viel, glaube ich.
Okay.
Nee, das, was du dann irgendwie, wenn du biertrinkend in der Wiese stehst und die am Grill, auf den Grill draufschmeißt, Fleisch natürlich, ja?
Ja, klar.
Und der Fleischkonsum ist ja in Deutschland wie in Österreich größer, als er sein sollte. Ich glaube, ich weiß gerade die offizielle Zahl, ich glaube, so 300 Gramm pro Woche ist so die eigentliche Empfehlung, oder?
Wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß es gar nicht. Gibt es eine Empfehlung? Weiß ich. Ich glaube, die Deutschen essen irgendwie 56 Kilo im Jahr oder sowas. Aber was da empfohlen ist, weiß ich gar nicht.
Ja, also ich glaube, ich habe immer gehört, dass so 300 Gramm sagen, so aus nachhaltiger Sicht, aus Klimasicht, aus medizinischer Sicht, aus gesundheitlicher Sicht, das ist so ungefähr das, was man sagen kann, das kann man
essen. Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt aus gesundheitlichen Gründen 300 bis 600 Gramm.
Aha, okay, gut.
Dann bin ich weniger als die Hälfte der durchschnittlich konsumierten Menge.
Ja. So, und jetzt hier in Österreich, du hast gesagt 56 Kilo pro Jahr, in Österreich sind 60 Kilo pro Jahr, also pro Monat 5 Kilogramm, das ist schon viel.
Das ist
und
echt krass.
Der Durchschnitt, also ich weiß, ich falle da glaube ich irgendwie nicht wirklich rein, weil ich esse so gut wie nie Fleisch, aber auf jeden Fall gibt es, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle Menschen in Österreich, und wir können das wahrscheinlich auf Deutschland umlegen, wenn alle Menschen in Österreich wirklich das essen, diese 300 Gramm, die sie essen sollten, dann haben wir mit 1. Juli, ist also schon vorbei, in Österreich alles Fleisch gegessen, was uns zusteht. Also das ist der, hat jetzt so eine Tierschutzaktivismus, Klimaorganisation, den Meat Exhaustion Day.
Meat Overshoot.
Genau, so ungefähr. Ja. Also wir haben jetzt im 1. Juli, also noch bevor ein halbes Jahr um war, alles Fleisch gegessen, was wir sinnvollerweise essen hätten sollen.
Die 300 Gramm kommen übrigens tatsächlich aus der Klimaforschung oder Klimafolgenforschung. Da sind es tatsächlich 300 Gramm Fleisch pro Woche, die noch klimaverträglich wären.
Okay. Ja. Gut. Ja, und gleich hintenher die nächste Meldung. Was kann man denn essen, wenn man kein Fleisch essen will? Natürlich kein Fleisch, aber
Weizen, Soja.
Ja, aber wenn man jetzt tatsächlich sagt, ich möchte aber, wenn man sagt, das schmeckt alles grauslich und so, ich will das gar nicht probieren, was alles Quatsch
ist. Dann hat man es noch nie ordentlich zubereitet gegessen.
Genau, aber daran die Diskussion wollen wir jetzt gar nicht aufreißen. Okay. Es gibt ja tatsächlich auch dieses In-vitro-Fleisch, also unter Anführungszeichen echtes Fleisch, das aber jetzt nicht von Tieren
also
kommt.
Oder nur Tierprotein aus dem Reagenzglas sozusagen.
Ne? Genau. Ja. Also es muss schon irgendwo mal ein Tier mit dabei gewesen sein, weil aus dem Licht kriegst du ja keine Zellen, die du dann züchten kannst. Aber es wäre quasi Fleisch, das schmeckt wie Fleisch, für das du aber keine Tiere halten musst, für das du diesen ganzen kein Futter anbauen musst, wo du die Flächen nicht brauchst oder verbrauchst, die für die ganze Landwirtschaft und Tierhaltung verbraucht werden. Du musst keine Wälder umholzen in Amazonas, um Soja anzubauen für die Schweine in Europa und so weiter. Du hast die Abgase, das ganze Methan nicht. Also du wäre halt, wenn man jetzt mal alles Gesundheitliche weglässt, rein klimamäßig wäre so ein In-vitro-Fleisch besser als Fleisch, das irgendwo mal gelebt hat und rumgelaufen ist. Das Problem ist, da wird schon lange dran geforscht an so In-vitro-Fleisch. Das gibt es auch schon. Es war sehr, sehr teuer früher. Also ich glaube, das erste In-vitro-Fleisch-Laberl, wie man in Österreich sagt.
Laberl?
Ja, Fleischlaberl heißen die bei uns, was bei Buletten heißt, ja.
Ah, okay.
Oder Fleischpflanzerl ist in Bayern und bei uns sitzt Fleischlaberl.
Okay. Frikadellen heißt es, wo ich herkomme.
Fleischleibchen. Oh. Ja, bitte?
Das ist 89 Kilo. Jeder Deutsche hat einen durchschnittlichen Fleischverzehr von über einem Kilogramm pro Woche. Hab gerade nochmal nachgeschlagen.
Okay, mehr als in Österreich, ja. Jedenfalls, also da kannst du dir ausrechnen, was es gekostet hätte, wenn man das alles aus In-vitro-Fleisch der ersten Generation gemacht hätte. Denn da hat ein Fleischlaberl, eine Frikadelle, eine Bulette, wie ihr mehr wollt, eine 250.000 Euro gekostet. Und natürlich wird probiert oder wurde probiert und hat man auch geschafft, das Ganze günstiger zu machen. Also ich glaube, gewiss in den USA oder Israel, irgendwo habe ich mal gelesen, kannst du das wirklich auch schon kaufen. Also das ist mittlerweile in einem Regionen angelangt, die erschwinglich sind. Das Problem ist, dass du immer noch einerseits ein bisschen ein ethisches Problem damit hast und andererseits ein technisches Problem. Ethisch, weil du, um das herstellen zu können, entsprechende Stammzellen von lebenden Tieren brauchst. Also du brauchst dann auch ein bestimmtes Serum, also das ein Nährmedium für diese Stammzellen. Also die Stammzellen kannst du dem Tier noch wegnehmen, das ist jetzt nicht so arg, also da tut dem Tier nichts. Das Problem ist, du brauchst ein Nährmedium und das ist Serum, das aus dem Blut ungeborener Kälber erzeugt wird. Und das ist natürlich
kann man ja gleich noch aus deren Haut Jacken machen, die besonders weich sind. Ne?
Das ist halt erstens ethisch fragwürdig und zweitens ist es auch nicht billig. Das war der Grund, warum es so teuer war. Da kostet ein Liter von dem bis zu 800 Euro. Also insofern wird sehr viel dran geforscht an Nährlösungen, wo du sowas wachsen lassen kannst, die ohne Tier auskommen. Also die Stammzellen brauchst du trotzdem, um die kommst du nicht rum, weil du musst da irgendwas haben, was du züchten kannst. Aber vielleicht hat man sich gedacht, in der Wissenschaft kann ich irgendwie ein Nährmedium finden, das besser funktioniert. Und da haben jetzt Forscherinnen von der Uni Graz und von einem Institut, das mit der Uni Graz zusammenhängt, tatsächlich Fortschritte gemacht, nämlich mit Hefe. Wir haben ja schon mal in einer früheren Folge über Hefe gesprochen und du warst sehr überrascht, was Hefe alles kann.
Ja.
Gerade in der Gentechnik, weil das eben ein Organismus ist, den man, wenn man sich gentechnisch ausreichend anstrengt, sagen kann, hier produzieren wir das und dann macht die Hefe das für einen. Und so haben die das gemacht. Die haben jetzt Hefen erzeugt, die Myoglobin und Hämoglobin erzeugen können. Und das ist genauso Zeug, was du brauchst für diese Nährmedien. Und noch dazu haben sie es geschafft, das fand ich lustig, die Hefen, den Heli, diese Stoffe so zu erzeugen, dass die Stammzellen, die Zellen, die da wachsen, glauben, sie würden gerade Sport machen. Weil das ist ja eines der Probleme. Du züchtest da ja Muskelzellen.
Stimmt, ja,
und
klar.
Und damit irgendwie, damit ordentlich was rauskommt, müssen die sich ein bisschen bewegen. Sonst funktioniert das nicht. Das heißt, du musst das, die Zellteilung anregen, das Muskelwachstum anregen. Und jetzt haben die diese Proteine, die sie mit den Hefen erzeugt haben, haben die jetzt so konstruiert, dass die Zellen glauben, dass da Sport betrieben wird. Weil natürlich auf zellulärer Ebene ist das ja alles nur das Hin- und Hergeschiebe von irgendwelchen Proteinen und Aminosäuren. Mhm. Je nachdem, was da in deinem Blut ist und was von den Zellen ausgetauscht wird, weiß die Zelle jetzt, was gerade abgeht. Ob du jetzt gerade irgendwie schläfst oder Sport machst oder sonst irgendwas. Und das, sie sagen es, wir mischen uns in ihr Gespräch ein und kommunizieren mit ihnen auf molekularer Ebene. Und dieses Einmischen ins Gespräch haben sie eben erreicht, indem sie den Hefen beigebracht haben, die richtigen Moleküle und die richtigen Botenstoffe zu erzeugen. Mhm. Also ist noch nicht fertig, die Forschung natürlich, aber...
Ich wollte gerade fragen, weiß man schon, wie energieaufwendig das alles ist? Also ob sich das überhaupt lohnt im Vergleich? Also ethisch lohnt sich das immer, aber energetisch ist ja die Frage.
Ich bin mir, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, vor allem, weil du es ja auch nie genau sagen kannst, wenn so eine Technik noch im Labormaßstab betrieben wird. Aber ich würde schon sagen, dass sowas energetisch günstiger ist und auch klimatisch günstiger ist, als da jetzt irgendwie Unmengen Tiere zu halten. Da musst du ja, allein, dass du das Futter nicht anbauen musst, zum Beispiel. Allein, dass du das, die ganze, die Futterproduktion, die Futterverarbeitung, den Futtertransport nicht mehr vorhalten und durchführen musst, führt dazu. Also, du hast halt dann natürlich, du hast dann halt auch große Hallen wahrscheinlich rumstehen mit großen Labors, mit großen Tanks, wo das produziert wird. Aber ich glaube, dass du da dann, je nachdem, wie du den Strom erzeugst, der das alles speist, natürlich durchaus klimagünstiger unterwegs sein kannst. Mhm. Und ja, du hast dann auch keine Kühe, keine Schweine, die dann irgendwelche Methan und so weiter abgeben. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es würde mich überraschen, wenn diese Art der Fleischerzeugung, wenn sie im ausreichend großen Maßstab und ausreichend vernünftig gemacht wird, wenn die nicht klimafreundlicher und energiefreundlicher wäre als das, was wir jetzt machen. Würde mich überraschen.
Ja. Was ich ja auch mal wieder interessant finde, ist gerade so, wenn es um Fleisch und Klima geht, einfach ein Kilo Rindfleisch herzustellen, erzeugt 13 Kilo CO2.
Ja.
Finde ich immer so ein 13 Kilo CO2, damit kannst du mit einem Kleinwagen 100 Kilometer weit fahren. Das ist so ungefähr, was man da mal so gegenrechnen muss. Also es ist, ich finde das schon sehr enorm. Also weil das heißt, wenn du das hochskalierst auf diese 89 Kilo im Jahr, bist du halt mit deinem...
Ja, das ist nicht alles Rindfleisch wahrscheinlich, aber...
Ja, okay, stimmt. Rindfleisch macht zu viel, ne?
Hühnerfleisch ist weniger. Schweinefleisch ein bisschen weniger.
Ja, Hühnerfleisch schmeckt halt auch nach nix, ne?
Aber wenn du es, kannst du das probieren, du könntest nach Singapur reisen, auch klimagünstig von hier aus, aber das habe ich gerade gefunden, in Singapur kannst du dir Chicken Nuggets aus In-Vitro-Fleisch kaufen und in Israel Chicken Burger aus In-Vitro-Fleisch.
Okay. Probieren würde ich das ja schon gerne mal.
Ja.
Ich muss mal gucken, ob es das, vielleicht gibt es das ja irgendwo als Tiefkühlprodukt,
ja, wenn,
wo es dann mit Berlin unglaublich dreckigen Schweröl betriebenen Schiffen quer über die Ozeane geschippert worden ist, um das Ganze dann auch direkt wieder auszugleichen. Oder ich gehe einfach rüber zum Asia-Supermarkt und hole mir eine Packung Tofu. Übrigens, Tofu-Empfehlung, die Firma Treiber aus Berlin, Treiber-Tofu, machen entsetzlich leckere Tofu.
Okay, nee.
Also in verschiedenen Variationen auch. Also das ist, ich habe auch lange gebraucht, bis ich Tofu schätzen gelernt habe, weil ich eben auch immer irgendwie das lasche Zeug aus dem Supermarkt gekauft habe.
Ja, muss man zubereiten.
Ja, muss man zubereiten, marinieren, würzen, braten und so. Aber Treiber hat es halt geschafft, einen Tofu herzustellen, der sogar als Eigengeschmack sehr lecker ist. Und das finde ich irgendwie ganz geil.
Ja, ich guck mal, vielleicht kriege ich den hier auch, dann probiere ich den gerne mal.
Würde ich mal machen. Ich bin auch übrigens, ich habe auch was mit Zellen dabei, und zwar Leberzellen. Wir wissen ja alle, die Leber wächst mit ihren Aufgaben.
Ja.
Außerdem stellt sich raus, das hat die Dresdner Wissenschaft hat das festgestellt, Radiokarbondatierung geht auch mit Körperzellen.
Und jetzt haben, okay, ja, warum nicht?
Ja, aber
Kohlenstoff drin.
Ja, aber wer hätte, ne, wer wäre drauf gekommen, das mal zu machen? Haben die gemacht an der TU Dresden und haben rausgefunden, dass die Leber sich alle 3 Jahre erneuert, anders ausgerückt, die Leber bleibt im Durchschnitt immer jünger als 3 Jahre alt. Im Durchschnitt.
Das ist auch wichtig,
es gibt Leberzellen, die werden 10 Jahre alt, was daher kommt, dass diese Zellen im Laufe der Zeit DNA akkumulieren. darum wird man halt auch krank, weil wo mehr DNA ist, gibt es mehr Kopierfehler und ne. Mhm. Und die DNA-reichen Zellen werden halt bis zu 10 Jahren alt und die anderen dann entsprechend jünger, auf diese 3 Jahre im Schnitt zu kommen. Das war auch schon die ganze Meldung. Die Leber ist im Schnitt unter 3 Jahre alt und erneuert sich die ganze Zeit bis ins hohe Alter. Im Paper stand nicht, was das für Bierkonsum bedeutet.
Ja, mal irgendwie gucken, was das Limit der Leber auf 3 Jahre ist und sich dann langsam randrinken, wenn man das gerne haben will. Aber ja, dann habe ich eine andere Geschichte, die fand ich auch sehr schön. Vor allem, weil in dieser Geschichte eine künstliche Pfütze drin vorkommt. Eine
künstliche, schön. Ist das sowas Ähnliches wie Normstuhl?
Nein, fast.
Das benutzen eine Toilettenhersteller, benutzen das Normstuhl.
Ja, das kenne ich ja, habe ich schon gehört. Nein, InsektenforscherInnen von der Uni Duisburg-Essen, ja, die haben eine künstliche Pfütze in einem Wald am Niederrhein gebaut, konstruiert. Eine wissenschaftliche Pfütze.
Künstliche Pfütze, so schön. Wir haben Wasser in eine Erdmulde geschüttet.
Ja, nein, tatsächlich was, ein paar, ich zitiere jetzt hier den Herrn Thomas Hörren von dieser Uni, ein paar Rohrverbindungen mit Eckstücken dran und wir haben mit mehreren Kabelbindern eine Plane dran befestigt, so dass sie leicht durchhängen. Also was sie gemacht haben, ist im Wesentlichen, es gibt auch ein Foto in dem Bericht, da steht halt so ein Plastikgestell und da hängt eine Plane drin, ja, wo du Regenwasser auffangen kannst. Ein
Gartenteich ohne Garten, ja.
Und ist untertitelt das Bild mit künstliche Pfütze im Wald. Aha. Und tatsächlich geht es um Folgendes. Es ist eine sinnvolle Forschung. Du willst ja gerne, wenn es um Biodiversität geht, wissen, wie divers ist denn hier die Bio. Und musst halt dann auch wissen, wie viele Tiere laufen rum und wie viele Pflanzen. Und eben nicht nur irgendwie gucken im Wald, wie viele Rehe kannst du zählen, sondern da geht es ja auch um den ganzen Kleinkram, der sich nicht so leicht zählen lässt. Also die ganzen Insekten zum Beispiel. Und das ist an sich schon schwierig, Insekten zählen. Und noch schwieriger ist es, wenn diese Tiere alle im Wald hoch oben in den Bäumen leben. Weil was machst du dann? Musst hochklettern und...
Genau, ein bisschen die weg, genau.
Das Problem ist, wenn du jetzt irgendwie nicht in so einem kleinen deutschen Wald bist, sondern wirklich irgendwo in den tropischen Wäldern, wo die Bäume ja wirklich hoch werden können, dann sind die Leute wirklich schon oft mit Luftschiffen drüber geflogen oder mit enormen Gerüsten und Kletterausrüstung da hoch und ja, dann hast du halt irgendwie einen so einen Baum abgesammelt. Jetzt haben sie eben mit dieser künstlichen Pfütze oder Regensammler, heißt es auch, ist es ja auch, eine Methode gefunden oder entwickelt, die sinnvoll ist. Und du kannst ja nicht alles per Hand einsammeln. Ja? Da, wenn du da in so einem Gerüstgestell da an dem groben Baum in 30 Meter Höhe hängst und da denkst du, ach, da ist eins, das würde ich gerne sammeln und dann, weiß ich, sticht es dich oder beißt dich oder rennt weg.
Idealerweise hast du irgendeine Vorrichtung 100 mal 100 Meter groß, die alles einsaugt, was unter ihr ist und danach dann...
Ich glaube, das ist nicht das, was die Biodiversitätsforschung so gut finden würde.
Mückenschlürfer.
Nein, es geht darum, um sogenannte Environmental DNA, so Umwelt-DNA. Das sind so Spuren, Genspuren, die alle möglichen Tiere, Pflanzen, was auch immer, in ihrer Umwelt hinterlassen. Ja, also DNA, die in der Umwelt hinterlassen wird und die auch dann und Organismen zuordbar ist. Und wenn die jetzt da überall auf den Baumkronen, auf den Blättern, auf den Ästen, wo auch immer rumliegen und es regnet, ja, dann werden die runtergewaschen. Und wenn du diesen Regen auffängst, kannst du probieren, in diesem Regenwasser der künstlichen Pfütze zu gucken, ob du da noch diese E-DNA drin findest. Und genau das haben die gemacht.
Das ist ein bisschen wie SARS-CoV-2 in Abwässern nachweisen.
So ungefähr wahrscheinlich, ja. Die haben das jetzt mal erst so provisorisch oder ersten Tests gemacht, haben auch geschaut, ob du jetzt wirklich nur das findest, was aus der Baumkrone kommt, weil wenn du dann nachher, keine Ahnung, hier irgendwie ein Eichhörnchen reinhüpft oder sowas in eine Pfütze, möchtest du da nicht irgendwie die Eichhörnchen-DNA nachweisen. Das heißt, die haben das dann auch entsprechend alles analysiert, haben alles gesammelt, was da reingefallen ist in diese künstliche Pfütze und nicht von oben kommt und geschaut, wie wirkt sich das dann auf die Zusammensetzung der DNA aus, die man drin findet und festgestellt, dass eben wirklich das, was du an dieser E-DNA nachweist, auch wirklich etwas ist, was von den Baumkronen kommt.
Das war kalibrieren mit Eichhörnchen.
Ja, genau. Also sie haben halt diesen Test gezeigt, dass die Methode wirklich funktioniert. Was sie noch nicht gemacht haben, ist wirklich so ein echtes Studiendesign zu machen, um dann ja Biodiversitätsforschung auch wirklich zu machen damit. Also sie haben nur gesagt, wir hätten jetzt diese Methode, wo wir schauen können, was oben in den Bäumen, in den Wäldern lebt, ohne darauf klettern zu müssen. Wie man es konkret in der Forschung einsetzt, das wird jetzt dann der nächste Schritt sein. Hm. Aber momentan ist diese eDNA-Sache ist noch eine recht junge Methode anscheinend in diesem Bereich. Aber offensichtlich funktioniert es, wie wir super dank Idee. Der künstlichen Pfütze aus Duisburg-Essen wissen.
Die Internationale Agentur für Krebsforschung gibt derweil bekannt, telefonieren mit dem Handy macht keine Hirntumore. Jedenfalls nicht mehr Hirntumore als bei Leuten, die nicht die ganze Zeit mit dem Handy telefonieren. Was sie dazu, also wie sie darauf kommen, ist, sie haben die sogenannte UK Million Women Study ausgewertet. In dieser Studie werden seit 20 Jahren jede vierte Frau oder jede vierte Britin, die zwischen 1935 und 1950 geboren ist, medizinisch untersucht und befragt, sowas ähnliches wie die nationale Kohorte hier in Deutschland, allerdings nur mit Frauen. Zwischen 2001 und 2011 haben 800.000 von denen ausführliche Auskunft über ihre Handynutzung gegeben. Darin, also in dieser Studie, gab es 3.268 Hirntumore und bei keiner der Tumorformen haben die Forscherinnen und Forscher Unterschiede im Tumorrisiko feststellen können. So, die Wahrscheinlichkeit für einen Hirntumor ist bei allen, also Nutzerinnen wie Nichtnutzerinnen, gleich hoch gewesen.
Ja, das war ja immer schon ein bisschen dubios, diese Behauptung. Ja, also nicht jetzt unbedingt dubios im Sinne von, die Wissenschaft soll sich das nicht anschauen, weil die Strahlung, die aus Handys rauskommt, wenn sie dann rauskommt, das ist ja Mikrowellenstrahlung. Ja. Die ist nicht ionisierend, die hat zu wenig Energie, als dass sie tatsächlich Körperzellen schädigen könnte. Aber Wärme wäre, glaube ich, das gewesen, wo man noch gesagt hat, das könnte einen Einfluss haben. Aber seit die Leute jetzt auch, mittlerweile, wer hält denn noch das Handy ans Ohr zum Telefonieren? Macht
davon mal abgesehen. Mehr. Also das ist tatsächlich auch, sie sagen auch, also wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann nimmst du halt ein Headset dafür. Und das, ja, die Wärme ist das eine und das Blöde oder das Unangenehme an dieser ganzen Hirntumor durch Handystrahlung-Diskussion war ja, dass wieder aus dieser Elektrosmog-Ecke postuliert wurde, dass man davon krank wird. Punkt, davon wird man krank, das ist, ne? Und dann kommst du und sagst, ne, das ist ja nicht mehr ionisierend, dann sagen die, ja, aber es ist gepulst und so weiter und so fort. Aber wir können die Elektrosmogger ein bisschen beruhigen, die haben nur bei Frauen gemessen. Ja, das heißt, männliche Elektrosmogger dürfen weiter schön Panik schieben den ganzen Tag.
Okay, na, dann machen wir das mal. Oder man redet mit Ärztinnen und Ärzten.
Es gab ja auch so Aufkleber für aufs Handy, Handystrahlenverstärker stand da drauf. Und den hat ein Kumpel von mir an seinem Smartphone gehabt und ist tatsächlich mal angesprochen worden, was der Scheiß denn jetzt soll. Also warum man denn jetzt hier die Leute gefährden würde.
Ja, aber den Witz kennst du ja mit, also nicht den Witz, aber den realen Irrsinn mit diesen Dingern, die du aufs Handy draufstecken, die Strahlung zu senken,
genau,
die ja wirklich Handystrahlenverstärker sind. Weil dann merkt das Handy, verdammt, bei der Strahlung,
ich muss
mal stärker senden. Also das, ja, wie gesagt, man kann, wenn man sich unsicher ist, was medizinische Behandlungen, Interventionen angeht, ja mal mit Ärztinnen und Ärzten sprechen, denn die kennen sich aus normalerweise.
Ja. Ich finde, dass auch die Corona-Pandemie gezeigt hat, dass viele von denen sich gar nicht so sehr gut auskennen.
Man könnte jetzt denken, wir haben uns abgesprochen oder wir haben die gleiche Nachricht.
Nee, weder noch.
Es geht um, dann pass mal bitte auf, es geht um hier eine Studie aus von der Uni München und Mailand und die haben untersucht, wie die Meinung der Menschen über Ärzte ist und Ärztinnen auch natürlich und wie das mit der Realität korrespondiert. Also Beispiel, sie haben untersucht in Tschechien, Tschechische Republik war das, 9.600 Ärztinnen und Ärzte haben sie befragt und eine repräsentative Gruppe von 2.100 Menschen aus dem Rest der Bevölkerung und haben wissen wollen, was, also es war zur Zeit, ich kann das den Kontext ein bisschen erklären, das war März 2021, also da gab es schon Impfungen zu Corona. Und die Frage war jetzt, was denkt die Bevölkerung, dass die Ärzteschaft über die Impfung denkt? Mhm. Okay, also es wurde mal gefragt, die Ärztinnen und Ärzte, sind sie schon geimpft oder lassen sie noch impfen? Haben 90% gesagt, jawohl. Also entweder ich bin schon geimpft oder ich impfe mich demnächst. Und dann wurde gefragt, werden sie ihren Patientinnen und Patienten zur Impfung raten? Haben 95% gesagt, jawohl, machen wir. Mhm. Also sehr, sehr viel Befürwortung der Impfung unter den tschechischen Ärztinnen und Ärzten. Dann wurde die Bevölkerung gefragt, glauben sie, dass die Ärztinnen und Ärzte für die Impfung sind und sich selbst impfen lassen. Und da haben wirklich 60%, also man hat geglaubt, dass die die Hälfte der, also nee, ich muss es anders sagen, man hat nicht gefragt, glauben Sie das, sondern wissen, wie viele Ärztinnen und Ärzte lassen sich denn impfen? Ah, okay. Wie viele Ärztinnen und Ärzte sind für eine Impfung? Und da kam raus, man glaubt, dass 50%, nur die Hälfte der Medizinerinnen sind für eine Impfung und nur 60% sind bereit, sich selbst impfen zu lassen. Das heißt, da gab es eine massives Auseinanderklaffen der Ansichten. Also die Bevölkerung hat die Impfbereitschaft der Medizinerschaft deutlich geringer eingeschätzt, als sie tatsächlich war.
Erstaunlich.
Genauso wie du jetzt gerade gesagt hast,
das Problem ist ja immer irgendwie, also darum mag ich ja auch meine Hausärztin so sehr, die sagt halt immer, wissen wir, ich kann mich hier nur auf meine Berufserfahrung stützen, wenn Sie sich vorher irgendwo durchgelesen haben, was diese Krankheit und so weiter, erzählen Sie mir das mal. Im Zweifelsfall haben Sie jetzt gerade mehr Ahnung von dem Thema, über das wir beide reden, als ich. Und das finde ich so, ich finde das sehr erfrischend. Und so grundsätzlich gehe ich halt eher davon aus, dass Ärzte, insbesondere niedergelassene Ärzte, vergleichsweise wenig Ahnung haben, weil die einfach nicht mehr auf dem Stand der Forschung sind.
Ja,
und ja, eben. Bei Impfung ist dann aber wieder, ja, bei Impfung hätte ich aber auch gedacht, dass Ärzte das natürlich machen, weil die sind ja nicht blöd, die sehen das ja täglich, dass das hilft, ja.
Ja, und ich habe jetzt die Studie nicht komplett gelesen, aber sie haben dann auch gesagt, dass eben auch die Berichterstattung in den Medien da auch einen Einfluss hat. Also je nachdem, wie oft du jetzt mit Informationen über die Meinung der Ärztinnen und Ärzte in Kontakt kommst, da ändert sich dann langfristig auch deine Einstellung gegenüber der Impfung. Also das hat schon Auswirkungen, wie das ist. Also es ist, ich weiß nicht, ich sage auch mal, man kann es nicht unbedingt auf andere Länder übertragen, diese Studie, weil ja die medizinischen Systeme auch unterschiedlich sind und so. Aber ich fand es halt interessant, dass tatsächlich die Bevölkerung hier die Ärztinnen und Ärzte so anders einschätzt, als es die Ärzte tatsächlich sind. Das fand ich interessant.
Ja, absolut. Sowas würde ich tatsächlich auch gerne mal für andere Länder sehen. Also es gibt ja gerade in den älteren Generationen immer noch dieses Bild vom Halbgott in Weiß, der irgendwie alles richtig macht, alles weiß und immer der Herr Doktor ist und so.
Ja, dann gibt es die schon mit dem Google-Ausdruck hinkommen und dann dem Arzt erklären, was er da ihnen zu verschreiben hat.
Genau, was natürlich genauso ein Quark ist. Und dann gibt es halt noch, und da halte ich es dann, ich halte es, das ist tatsächlich also meine Meinung zur, ich sag mal, aktuellen wissenschaftlichen Fachkompetenz von Ärzten, die ist tatsächlich sehr gering. Und am besten hat das mal Jürgen von der Lippe, dieser Boomer-Comedian oder ne, Fernsehmoderator.
Ja, natürlich, ja.
Der hat das mal ganz schön gesagt, weil der ist Hypochonder und der sagte, naja, wissen Sie, Ärzte sind Menschen, die irgendwann mal Medizin studiert haben. Da darf man nicht allzu viel erwarten.
Ja, natürlich.
Und das ist natürlich dann auch in einem Berufszweig, der zumindest in Deutschland Homöopathie als Fortbildung gilt. Wäre ich dann halt auch eher ein bisschen vorsichtig.
Ja, also wie gesagt, das ist ja auch klar, dass man das nicht verallgemeinern kann und dass es natürlich auch Ärztinnen und Ärzte gibt, die sich dann sinnvoll weiterbilden. Aber ja, es ist halt, ich müsste sich mal überlegen oder die Hörerschaft soll Bescheid sagen, wie es tatsächlich ist mit der Qualitätskontrolle. Also ob die stattfindet, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob es da sowas gibt oder ob da einfach einmal Arzt und immer Arzt, so wie beim Führerschein, solange du niemanden umbringst.
Ja, ich glaube, die müssen eine bestimmte Anzahl Fortbildungspunkte irgendwie sammeln. Und da kannst du dann halt auch eine Homöopathie machen. Das
heißt, das ist halt mit der Wünsche. Ja, aber es sind ja nicht alle da. Es gibt auch Leute,
das gibt schon
die Leute, Homöopathie entsprechend als das erkennen, was es ist. Also so ist es ja auch nicht, dass die alle Homöopathietrotteln sind.
Nein, die bleiben schon am Ball, aber das kannst du, das ist ja praktisch nicht zu schaffen. Also das, wenn du dann irgendwie, wenn ich hier so bei mir gucke, meine Hausärztin, hier wohnen recht viele alte Leute oder ältere Leute hier in meiner Siedlung, die wird sich, wenn sie auf eine Fortbildung geht, natürlich dann wahrscheinlich eher auf altersspezifische Krankheiten kaprizieren. Als auf, keine Ahnung, moderne Impfstoffe oder irgendwie sowas. Ne? Aber immerhin, also sie sagt dann halt auch, nee, weiß ich nicht, ich verlasse mich jetzt komplett auf die Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts und ich mache das halt dann so, weil ich habe auch keine Lust, mich jetzt viel groß einzuarbeiten. Finde ich eigentlich ganz cool. Die geht leider demnächst in Ruhestand. Das ist sehr schade.
Ja, du bist dran.
Ich überlege gerade, wie ich das einleite. Wie war denn deine Kindheit, Florian?
Ja,
warst du einsam? Hattest du viele Freunde? Hattest du wenig Freunde? Wie war die Beziehung zu deiner Mutter?
Soll ich mich hinlegen, oder?
Dieser Oumuamua, ist der jetzt hier bei uns im Raum?
Ich hatte Ich hatte ausreichend viele Freunde, normal viele Freunde. Mhm. Meine Mutter war alles klar, mein Vater war alles klar. Nee, ich kann nicht über irgendwelche außerordentlichen Probleme meiner Kinder berichten. Also natürlich hat man all den Streit und den Ärger, den man als Kind halt hat, mit allen möglichen Leuten. Aber nee, meine Kindheit war gut.
Voll spannend, nämlich in Wien an der Wirtschaftsuniversität haben die Gesundheitsökonomen sich angeguckt, woher Einsamkeit kommt. Also eigentlich forschen die an Menschen, die um die 50 Jahre beziehungsweise ab 50 Jahre und älter sind, aus 17 europäischen Ländern und haben halt geguckt, wer von denen ist einsam und warum sind diese Leute einsam. Und haben gesehen, was eigentlich naheliegend ist, Krankheit, aktuelle soziale Unterstützung, ne? Also gehst du öfter irgendwie, keine Ahnung, auf einen Schießplatz, hast halt mehr Freunde, hast du mehr Kontakt zu deiner Familie, hast du mehr Freunde und hast es auch leichter, Kontakt wiederum zu anderen zu haben. Was sie aber auch gesehen haben, und das eher zufällig ist, dass Persönlichkeitsmerkmale und Lebensumstände während der Kindheit mit der Einsamkeit im späteren Leben zusammenhängen. Und zwar 7,5% der Abweichung, ne, im Einsamkeitsindex oder wie man es nennt, 7,5% dieser Abweichung machen diese Lebensumstände in der Kindheit aus. Und darum habe ich gefragt, wer halt wenig Freundinnen und Freunde hatte, mit denen sich wohlgefühlt haben, wer eine gestörte Beziehung oder eine schlechtere Beziehung zur Mutter hatte, ist eher einsam im Alter über 50 Jahre.
Weniger noch nicht.
Wer in ärmeren Verhältnissen aufgewachsen ist, ist über 50 eher einsam, was ich total faszinierend fand. Was wir auch gesehen haben, ist, die Persönlichkeit spielt eine Rolle.
Ja, klar.
10% der Variation, also bist du introvertiert, bist du extravertiert, klar. Und was auch noch eine Rolle gespielt hat, musst du mal nachlesen, also die Zahlen gibt's dann im Paper. Das Einkommen spielt eine Rolle, ob du einsam bist oder nicht. Die Bildung spielt eine Rolle, ob du einsam bist oder nicht. Und Computerkenntnisse. Je mehr Computerkenntnisse du hast, desto weniger bist du von Einsamkeit betroffen. Wobei ich da dann nochmal fragen wollen würde, ob die wirklich glauben, dass ihre Facebook-Freunde Freunde sind.
Nein, aber guck mal, das ist was ich mal mit meiner Tante diskutiert habe.
Ja.
Meine Tante ist jetzt auch schon über 60 und meine Großeltern in Deutschland, die beide noch leben, sind, mein Opa ist schon 90, meine Oma wird bald 90 und die leben halt alle noch in der gleichen, also früher haben sie alle in Hamburg gewohnt, jetzt sind sie alle noch, wohnen sie alle in Mölln, weil eben meine Tante dort hingezogen ist und dann die Großeltern eben auch dort nach hingezogen sind. Und da war auch gedacht, irgendwie, meine Tante, die ist halt Mitte 60, aber halt total fit mit Computer und allem drum und dran, weil natürlich, das gibt es auch schon seit 20 Jahren und da war sie 40 und da hat sie, das war ja kein Problem, sich das drauf zu schaffen. Also, und sie hat auch gesagt, wenn sie mal irgendwo hier im Altersheim landet, ja, solange es da Internet gibt, da kann sie immer noch mit allen reden, mit allen chatten, dann bist du nicht allein, nicht so wie heute vielleicht, wo du da sitzt und vielleicht irgendwie gar keine Ahnung hast von diesem ganzen Online-Kram, dann sitzt du halt da und kannst irgendwie ARD und ZDF gucken.
Ja, genau, das
Programm.
Exakt, das siehst du ja an meiner Elterngeneration. Meine Eltern sind beide Mitte 80, haben mit dem Internet praktisch nichts am Hut. Die Freunde sterben langsam weg oder sind längst weggestorben. Da bleibt dann nicht mehr viel.
Ja.
Und wenn dann irgendwie noch ein Ehepartner stirbt, sitzt du da allein. Und wenn du dann keinen Kontakt zur Außenwelt über das Internet hast und in irgendeinem kleinen Dorf am besten noch wohnst, gibt's ja auch sehr oft, dann war's das. Ne? Und wenn dich dann einer fragt, sind sie einsam oder fühlen sie sich einsam, wirst du garantiert mit Ja antworten. Ja.
Genau. Ja. Also wie gesagt, wenn wir im Altersheim sitzen, können wir noch podcasten.
Ich sage auch immer, hoffentlich treffen wir uns alle in einem Altersheim. Weißt du, alle, die hier jetzt irgendwie die so unsere Podcast-Bubble, wir gehen einfach alle ins selbe Altersheim, irgendwo in der Nähe von Wien.
Ja, dann machen wir irgendwie so, ja, Podcasts für, keine Ahnung, für wen, für die junge Generation wahrscheinlich nicht, aber, ach Gott, ich habe schon im anderen Podcast drüber gemeckert, und nicht, ich war letztens auf einem Podcast-Festival und Holger, ich kann dir sagen, also.
Das macht man nicht, Flo, wenn man geht nicht
auf Podcast-Festivals. Wir haben dieser Welt nichts mehr verloren.
Ich weiß, darum gehe ich nicht auf Podcast-Festivals.
Das sind
Marketing-Festivals im Wesentlichen.
Ja, so ungefähr war es auch. Nee, ich habe im anderen Podcast schon um den verbitterten alten Mann gespielt, das mache ich jetzt hier nicht.
Nee, komm, mach ruhig, doch, komm, ich habe eh nur noch wenig Themen. Also.
Nee, ich habe noch ein paar gute Themen. Nee, es war das Podcast-Festival von Ö3 und da musste es sogar, ich bin nicht einfach nur so, man musste eingeladen werden dorthin, also du konntest nicht einfach hingehen, wenn du wolltest eine Eintrittskarte kaufen, sondern du musstest eingeladen werden oder halt dann, ich glaube, konntest Karten gewinnen auch, also es waren so sicherlich ein paar hundert Leute war dort und dann ein paar so Acts, die halt dann ihre Podcasts aufgeführt haben und irgendwie ein paar Talks, eine Podiumsdiskussion. Ja, und es war erstes Mal war ich definitiv irgendwie im obersten Viertel altersmäßig. Und ja, es war so, je länger ich dort war, desto absurder ist mir das alles vorgekommen, weil, dass du überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich mache. Und das will ich jetzt gar nicht mal wirklich so oft zu sagen, ja, wie ich noch früher und das war alles noch ganz anders.
Das ist eine komplett andere Welt. Ja, also sie funktioniert von daher haben wir das auch nicht zu bewerten.
Nein, überhaupt nicht.
Ist das so die Spotify-Welt gewesen, die du da gesehen hast? Oder was war
das? Das schon auch. Mhm. Und nee, was ich gemeint habe, ist, dass das, was wir hier machen, das, was du mit deinen anderen Podcasts machst, was ich mit deinen anderen Podcasts mache, das findet ja nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wir haben ja Publikum und oft gar nicht mal so ein kleines Publikum. Und dieses Publikum wird aber von dieser Podcast-Bubble so überhaupt nicht, das existiert da jetzt nicht. Da geht es um, dass man mit sowas wie Wissenschaft oder, wenn ich jetzt böse sein würde, mit sowas wie Inhalten auch unterhaltsam sein kann und ein Publikum unterhalten kann. Das hat da so wenig Rolle gespielt. Das waren die typischen Podcasts. Also da kam halt irgendwie so zwei Radiomoderatoren und irgendwie ein Promi, die so Comedy-Scheiß gemacht haben. Also nicht mal Comedy-Scheiß. Comedy-Scheiß musste da auch was überlegen. Also die haben halt einfach erzählt, war im Urlaub und kam nicht in den Club rein, weil keine Schuhe angehabt hat.
Ja, Laber-Podcast halt. Ne?
Ja. Und was ja auch nicht verwerflich ist an sich, aber es war dann so andere Podcasts, die True Crime Podcast, Sex Podcast, das Übliche und die so eine Influencerin, die dir erzählt hat, wie du erfolgreich bist und eine Marke aufbaust und das weiß sie, keine Ahnung, weil sie ein Modelabel hat und irgendwie mit dem Fußballer verheiratet ist. Ja, und eine Podiumsdiskussion darüber, wer aller Podcasts machen soll und darf. Also es prinzipiell war es interessant, es war halt nur so eine komplett andere Welt, wo es um komplett andere Dinge geht. Also da ging es jetzt nicht so, da ging es darum, irgendwie, wie verkaufe ich den Podcast, wie kriege ich Sponsoren für den Podcast, wie baue ich meine Marke auf? Und nicht so, ich habe mir überlegt, irgendwie, weiß nicht, was möchte ich gerne erzählen? Das habe ich mir so überlegt. Und ich habe mich halt ein bisschen darüber geärgert, dass tatsächlich, erstmal habe ich persönlich geärgert, weil ich mache auch erfolgreiche Podcasts in Österreich und ich weiß genau, dass ich das Download-Hörerzahlen habe, die deutlich höher sind als die da alle als die besten Podcasts vorgestellt worden sind.
Tatsächlich, okay. Ja, also ich, wenn ich mal so gucke, also so die wenn ich mal irgendwo Spotify-Zahlen mitkriege, die sind halt schon eine Größenordnung größer als ich. Ne?
Ja, es kommt darauf an. Also ich weiß es, bei ein, zwei weiß ich, dass ich mehr habe. Bei allen wirklich, wer dabei sind, die deutlich mehr haben als ich, klar. Aber bei mir liegt es vor allem daran, dass ich eine sehr große Hörerschaft in Deutschland habe und das andere dann oft eher spezifisch österreichische Podcasts
sind. Okay, verstehe. Ja, okay.
Also insofern ist da ein Unterschied. Aber das ging es jetzt gar nicht. Natürlich ärgert es mich persönlich, wenn da ein Podcast-Festival ist und ich tauche nicht, wer ist das? Ich kann nicht reden, drum bin ich bei so einem Festival nicht eingeladen. Also es ärgert mich natürlich persönlich, wenn ich bei solchen Festivals nicht vorkomme, aber das ist halt einfach nur persönlich Ärger.
Ja, ja gut, mein Punkt. Steven sind wir ja alle so ein bisschen.
Ja,
ne?
Aber das war jetzt nicht mein Punkt, sondern tatsächlich ist Wissenschaft und alles, was in dem Kontext passiert, das ist nicht nur Wissenschaft, das ist auch Unterhaltung. Und das, was wir machen hier, ist auch ein Podcast, der Unterhaltung dient. Die Podcast, den methodisch inkorrekt machen, ist ein astreiner, unterhaltsamer Podcast. Da wird halt einfach Unterhaltung mit Wissenschaft gemacht, weil Wissenschaft etwas ist, das...
Wo man auch mal drüber lachen kann. Ja.
Genau, einfach das halt einfach... Wissenschaft ist relevant und Dinge, die relevant sind, sind auch unterhaltsam, weil du dich für relevante Dinge interessierst, wenn du es richtig präsentierst. Ja, und das aber hier bei diesem Podcast-Festival, wo es ausschließlich um Unterhaltung ging, dass da dieses Thema Wissenschaft so ausgespart wurde, habe ich deswegen geärgert, weil das halt so ein schöner Weg gewesen wäre, diese Bubbles zu verbinden, weil in der Bubble wartet halt eine Hörerschaft, die vielleicht durchaus auch für wissenschaftliche Themen offen wäre und die ganzen unsere Wissenschaftsfans, wenn wir sie so sagen hier, die würden vielleicht auch gerne mal wissen, ob es da irgendwie vielleicht doch nochmal irgendwo einen coolen Druckreim-Podcast gibt oder hätten Interesse an einem guten Sex-Podcast oder sonst irgendwas, ja. Also diese Bubbles würden profitieren, wenn sie ein bisschen vermischt wären. Wenn ich ein Festival mache, dann hätte ich mir gedacht, dass man da ein bisschen auf Diversität achtet. Das war so ein bisschen, was mich geärgert hat. Aber es gab gratis Bier und gratis Essen, also habe ich mich da ein bisschen leicht bedüdelt und bin auch rausgefahren.
Hast ein bisschen da gesoffen, hast die ganzen Spotify-Marketing-Spacken beleidigt und dann bist du rausgefahren.
Das hat meine Freunde befürchtet, dass ich das machen werde. Es hat meine Freunde gesagt, ich darf das nicht machen. Und ich mich, aber wir haben die Gefahr schon vorher gesehen, dass die vielleicht besteht, darum habe ich mich nicht komplett besoffen. Ja, natürlich nicht.
Zurück zur Wissenschaft, Herr Freistetter.
Ja, ich habe eine Geschichte über Fernsehen, weil du warst ja mal beim Fernsehen.
Ich war mal beim Fernsehen, ja.
Also im Fernsehen warst du ja nicht, doch, weil ich weiß, oder nur, aber nicht jetzt hauptsächlich, oder?
Hauptsächlich habe ich Produktionsorganisation gemacht,
ja. Genau, weil wenn du im Fernsehen warst, was hast du denn da gespielt?
Und das ist sehr unterschiedlich. Ich habe ja im Wesentlichen Serien gemacht hier in Deutschland. Also ich war erster Aufnahmeleiter bei Serien. In der Lindenstraße war ich regelmäßig der Briefträger.
Ah, das ist gut, ja, passt, sehr gut.
In einer Vorabendserie namens Die Partner war ich der fette Saunabesucher. der fette Sauna-Club-Besucher, es war ein Puff. Dann in der Serie Hinter Gittern war ich mehrfach der Koch.
Okay, auch gut.
Was hatte ich denn noch? Dann genau in einer Serie, ich habe sogar einmal eine Hauptrolle gespielt, beziehungsweise heißt Hauptrolle nicht. Ich glaube, es war trotzdem eine Nebenrolle, weil es gab irgendwie nur 5 Rollen. Und die Hauptrollen waren 2 Kinder. In der Serie Unsere 10 Gebote habe ich in Gebot, ich glaube, 9, du sollst nicht begehren deines Nächsten gut, den Herrn Betzenberger gespielt. Das war jetzt, was mir so spontan eingefallen ist.
Ja. Nee, ja. Also es geht um Folgendes. Du hast jetzt hier zumindest Koch und Briefträger gesagt.
Koch und Briefträger,
was 2 Berufe sind. Und richtig. Es gibt eine Studie.
Puffbesucher nicht so. Herr Petzenberger hatte auch keinen Beruf. Der war einfach nur stinkreich. Ja. Und hatte eine exaltierte Frau und ein affektiertes Kind.
Gut. Es geht jedenfalls in dem Fall um eine Studie von der Uni Südkalifornien. Mhm. Da hat ein Computerwissenschaftler eine künstliche Intelligenz, ist ein bisschen übertrieben, also maschinelles Lernen gemacht. Also er hat eine Datenbank aus Untertiteln gehabt, wo Filme und Fernsehserien aus den vergangenen 70 Jahren drin waren. Er hat diese Datenbank erstellt. Ja? Also er hat 136.000 Filme und Fernsehserien aus den letzten 70 Jahren sich die Untertitel geholt und daraus dann eine Datenbank gemacht und in dieser Datenbank dann mit maschinellen Lernen, künstlicher Intelligenz geforscht und analysiert. Mhm. Und was sie sich ausgesucht haben, war zu schauen, wie sich die Berufsbilder im Laufe der Zeit verändert haben. Also welche Berufe kommen im Laufe der Zeit öfter vor, weniger oft vor. Und das habe ich gedacht, schau ich mal, also ich habe da tatsächlich auch mal ins Paper reingeschaut, weil ich es interessant fand. Also die Berufe, die häufiger vorgekommen sind, wo sich in diesen 70 Jahren die Frequenz erhöht hat, ist jetzt so mal, sind so allgemeine Klassen, wir gucken später noch ein bisschen genauer drauf.
Kommissarin.
Nee, warte mal, so Computer und mathematische Arbeit, das alles, was mit Computer und Mathematik zu tun hat, ist häufiger vorgekommen. Wissenschaft allgemein häufiger und auch hier so Kunst, Design, Unterhaltung, Sport, Medien, das auch. Was weniger oft vorgekommen ist, ist zum Beispiel, Installation, Hausmeister, reparieren.
Facility Management,
ja. Genau, sowas, ja. Oder, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die... Das ist,
Pförtner, ein Pförtner habe ich auch mal gespielt.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob hier so Installateur und Hausmeister, vielleicht liegt es daran, dass die Pornos nicht mehr so populär sind, dass die weniger oft vorkommen.
Ach so.
Ja, aber auch hier, keine Ahnung, Bauer, Fischer, also alles so körperliche Arbeit, sowas kommt weniger oft vor. Militär ist auch zurückgegangen. Mhm. Hier Autofahrer, LKW-Fahrer, Transportation and Material, Moving Occupation, Bürozeug. Also da ist eine ganz lange Liste. Und was zum Beispiel gleich geblieben ist, das ist Food Preparation, also Koch, was du gemacht hast. Briefträger ist jetzt nicht, ihr wisst nicht, wo man Briefträger hier... Ja,
das ist Logistics, ne, oder?
Ja, wahrscheinlich. So, ja. Personal Care Service Occupations, aber sie haben tatsächlich auch ein paar so Sachen rausgesucht, die sie dann wirklich auch im Detail untersucht haben, wo sie halt gesagt haben, die unterschiedlichen Wörter, die sie gesucht haben, und da fand ich zum Beispiel interessant, wenn du dir anschaust, von 1950 bis 2020 geht es immer, wie oft taucht in den Untertiteln, also als Beruf, sie haben dann auch genau erklärt, wie sie halt festgestellt haben, ob das wirklich jetzt ein Beruf ist, der vorgestellt worden ist, oder ob einfach nur das Wort gesagt hat. Also das haben die da alles, so gut es ging, entsprechend
noch ein bisschen Semantik rausgezogen. Ja.
Aber wenn du jetzt anschaust, Programmierer und Hacker.
Ja.
Wenn du anschaust, Programmierer, in den 1950ern kommen die quasi gar nicht vor, aber so ab Mitte der 60er steigt Programmierer ein bisschen an. Mhm. Und steigt dann so langsam bis so in den 2000, dann ist Programmierer, hat so sein Maximum und bleibt auf dem mehr oder weniger konstant bis jetzt. Wenn du dir Hacker anschaust, Hacker ist in den 50ern quasi auf null, bleibt bis in die 80er auf null, also da ist schon von Programmieren die Rede, aber keine Hacker, und ab den 80ern steigt Hacker genauso stark an wie Programmierer und geht dann so ab Mitte der 90er, wirklich so Matrix oder sowas, steigt in die Höhe und ist jetzt dramatisch weit über Programmierer.
Ja, klar. Kann ich ja nachvollziehen. Also genauso wie ich nachvollziehen kann, dass sowas wie LKW-Fahrer absteigt. Erinnerst du dich dran, es gab mal so eine Fernsehserie, Auf Achse hieß die,
mit Manfred Krug. Ja, ist mit seinem LKW an unserem Haus in unserem Dorf in Österreich vorbeigefahren.
Nein. Geil.
Das stand vor irgendwie der Zeitung, da sind wir am Fenster geschaut, haben rausgeguckt und nachher haben wir dann geschaut in der Serie, ob wir sehen, wie er da die Straße hochfährt.
Und das kann ich nicht mehr erinnern. Das war damals, das muss späte 70er, frühe 80er, eher sowas wie frühe 80er oder so, muss das gewesen sein. Damals war LKW-Fahrer ein Traumberuf. Ja. Ja, weil dann bist du bist mit deiner 200 PS starken Maschine bis in den Libanon gefahren. Oder wie auch immer die da im Vorspann immer gesagt haben. Irgendwo habe ich das, glaube ich, sogar auf der Jingle-Maschine. Warte mal, habe ich das hier noch? Weil ich gucke gerade, ob ich das auf der Jingle-Maschine habe. Nee, shit. Schade, habe ich nicht mehr. Das war halt damals ein Traumberuf. Und das heißt, wenn du sowas abbildest, dann das ist ein Eyecatcher. Ja? Und der Hacker ist halt das größte Mysterium der Welt dieser Tage. Und klar, wenn du irgendwas mit Hackern machst, ist es auch wieder nicht unbedingt Eyecatcher, aber immerhin ein Ding, was da die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich schätze mal, dass das aufmerksamkeitsökonomische Zusammenhänge sind, die da spielen. Ja.
Und es gibt auch mehr solcher Kurven. Also kann man sich wir verlinken auch das Paper, ist frei zugänglich in den Shownotes, da kann man sich die Kurven anschauen. Was ich schön fand, war die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Da ist Geologe, Biologe, Anthropologe und Ökonome aufgetragen. Also ich nehme an, dass sie es auch entsprechend gegendert haben dann bei der Forschung. Aber es sind halt englische Wörter, die ich jetzt da übersetzt habe. Und im Englischen heißt es halt Geologist, Biologist und so weiter. Und das fand ich auch interessant. Also es gab da zum Beispiel, wenn du dir anguckst, generell so 60er, 70er sind bis auf die Wirtschaft alle drei Disziplinen nach oben gegangen. Mhm. Aber Geologie ist sehr weit nach oben gegangen. Also da hat Geologie einen extremen Peak. Ich weiß nicht, ob das mit Apollo oder sowas zu tun hat. Dass das
Geologie?
Naja, Mondkrater, Mondgestein und sowas, weiß ich nicht.
Ölexploration, Gasexploration?
Ja, kann auch sein, weil ich habe keine Ahnung, was das Serien gab. Dallas, gab es da irgendwie? War das 60, war das 60er?
Nee, Dallas ist 80er.
Okay, in den 80ern haben die Biologen ihren Peak.
Aber die Frage ist halt, in den 80ern die Biologen ihren Peak. Gentechnik, ne? Genforschung.
Und dann tatsächlich ab 2000, dann die schwanken alle so rauf und runter. Ja. Die Anthropologie, die kommt nicht wirklich vom Fleck. Aber jetzt hier so ab 2010, ja? Also es hat hier so von 1990 bis 2010 steigt Biologe stark an. Es steigt auch Geologe stark an. Aber die Geologie hat so um 2010 einen extremen Peak. Mhm. War da irgendwas filmmäßig 2010 mit Geologie?
Gab es da nicht diesen Film, wo sie diesen Asteroiden gesprengt haben? Was war das denn?
Ja, Armageddon.
Armageddon. Von wann ist denn der? Warte mal.
Der Core gab es auch, aber die sind alles so späte 90er. Aber okay. 2000er oder, aber nicht
Armageddon, in 2010. 1998, nee, komisch.
Ja, das Gleiche hast du auch für Sport, also Baseball, Basketball, Footballspieler, Hockeyspieler und so weiter. Oder Bassplayer, Pianist, Gitarrist, Drummer. Also ist da alles aufgeschlüsselt. Aber was ich noch interessant fand, war die Wörter Cook und Chef. Ja, also Cook, früher war eigentlich nur Cook und wenig Chef. Dann ist Cook ist so langsam gesunken, Chef ist langsam gestiegen und ab 2009 ungefähr schießt Chef nach oben wieder was.
Chef Stable.
Ja.
ja, das ist wahrscheinlich ist das der Anstieg der Food-Pornografie im Fernsehen, ne?
Ja.
Ja, weil Cook ist halt der Typ, der in der Kantine das Schnitzel macht. Chef ist halt der Küchenchef, der eine Truppe unter sich hat.
Ja. Genau, und ein letztes noch.
Geil.
Es gibt hier noch eine Kategorie, also eine Grafik, Masseur und Masseuse.
Mhm.
Und das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Also wieder 1950er bis 1960er, Masseuse bleibt halbwegs gleich. Also es geht so ab den 60ern langsam nach oben, die Masseuse, dann geht es in den 90er ein bisschen runter, dann geht es so langsam wieder rauf. Also die bleibt so auf ungefähr dem gleichen Niveau. Masseur steigt von 1950 bis 1968 nach oben wie eine Rakete, fällt dann vom Höchststand zu 68 bis 1975 runter wieder genauso weit und ist dann auf dem gleichen Niveau wie die Masseuse und seit den 90ern unter Masseuse. Keiner, was war in Mitte der 60er los mit Masseuren?
Alle hatten Rückenschmerzen und wollten darum entsprechende Filme und Serien sehen?
Ich habe keine Ahnung,
aber das finde ich ja da qualitativ, ne? Da eine qualitative Arbeit dazu zu sehen. Was ist genau gelaufen? Warum ist das gelaufen? Wie sah die Presseberichterstattung auch in der Zeit aus? Worüber hat die Gesellschaft geredet, als solche Sachen im Fernsehen waren und so? Ja, das ist extrem spannend vor. Die gucke ich mir nachher an nach der Sendung.
Ja, vielleicht. Ich habe jetzt wirklich nicht geschaut, was da jetzt in dieser Datenbank drinsteht, ob die noch irgendwie einen Anhang haben, wo sie noch was drin geschrieben haben. Aber das wäre halt schon eine sehr, sehr viele. Es gibt hier eine Datenbank, schau mal. Da kann man sich auch eine Idee, ist nicht an diese, auf diesem Server die Datenbank anscheinend. Gut, der Link ist kaputt zur Datenbank, schade. Aber der Link zur Forschungsarbeit, der ist online und da kann man wahrscheinlich auch noch genau schauen.
Das ist total super, da kann man auch, das ist auch echt abendfüllend, einfach sich hinsetzen, ein Glas trinken und sich überlegen, was war denn da eigentlich los, finde ich super.
Du kannst auf jeden Fall die Daten alle bei GitHub runterladen, sehe ich.
Okay, das heißt, es bräuchte jemand, der das schön aufbereitet, sodass so Deppen wie ich das auch mit Clicky Bunti bedienen können.
Naja. Ja, also ein bisschen in den Shownotes spielt damit, ist alles hier in Plus One, ist alles Open Access, ja. Könnt ihr alles zugreifen.
Ich habe zwei Nachrichten zum Thema Selbstvertrauen. Das sind dann auch die letzten Nachrichten, die ich heute zu präsentieren habe. Das eine ist, und zwar haben... Ich habe es nicht notiert. Die Wissenschaft hat Daten ausgewertet, also eine Metastudie gemacht, 130 Experimente, 10.000 Beteiligte und haben sich gefragt, ob die Körperhaltung, die Selbstwahrnehmung und damit das Verhalten beeinflusst und ob es einen Zusammenhang mit dem Hormonspiegel dieser Menschen gibt. Und was sie gefunden haben, ist einen signifikanten Zusammenhang, also 5 Sigma, einen signifikanten Zusammenhang zwischen einer aufrechten Körperhaltung oder dem Powerposing, ja, also Superman stehen, ne, so Superman, ja. Und einer positiveren Selbstwahrnehmung.
Das ist aber nicht neu. Das habe ich schon öfter gehört, dass dieses Power, diese, genau, sich so hinstellst, so Wonder Woman, Superman-mäßig, dass du dich dann besser fühlst.
Genau. Und was aber auch vermutet wurde, ist, dass sich das auch auf deinen Hormonspiegel auswirkt. Also, dass du dir nicht nur einbildest, dass du besser bist, sondern dass du tatsächlich besser bist. Nein. Produktion von Hormonen ist nicht angekurbelt worden. Schönes Zitat fand ich auch. Eine dominante Körperhaltung kann zum Beispiel dazu führen, dass man sich selbstbewusster fühlt. Und jetzt weiß ich auch, warum mein Nachbar sich so seltsam aufgeplustert hat wie so ein Gockel, als er mir mal eine aufs Maul hauen wollte. Was aber irgendwie den gegenteiligen Effekt hatte, weil der ist 1,65 und ich bin 1,80 groß. Und ja, irgendwie, also er kam dann auch nicht bis zu mir, weil da sind dann andere dazwischen gegangen. Aber ich habe echt gedacht, hoffentlich kommt der nicht, sonst muss ich ihn wegzimmern. Das andere Experiment finde ich wesentlich schöner eigentlich. Und zwar hat das Institut für Demografie der Uni Wien mit der Hertie School in Berlin, was ich immer wieder einen sehr interessanten Universitätsnamen finde. Hertie School, Kaufhof School of Governance.
Kick School. Lidl Uni, oder?
Kick School.
Genau. Ernstings Family Lehrstuhl.
Ernstings Family Lehrstuhl. Berliner Hertie School. Die haben sich Daten von 80.000 Europäern und Europäerinnen angeguckt, alle über 50 Jahre alt. Die mussten ihre eigene Gesundheit schätzen in Sachen Erinnerungsfähigkeit und Mobilität. Und nachdem die das geschätzt haben, mussten die es zeigen. So, und was ich eigentlich das Geilste fand, ist, also die haben zum Beispiel für einen Parameter, wenn du beim Aufstehen gemacht hast, dann hast du halt einen negativen Marker gekriegt, dann hast das du dich halt
über,
dann eben, aber dann hast du dich halt überschätzt gehabt. Das fand ich eine total schöne Sache.
Das mache ich oft einfach nur so im Sitz, oder?
Ich mache das seit Ende 30 mache ich das bei jedem Mal, wenn ich mich hinsetze. Interessant finde ich, 79% hatten eine realistische Vorstellung von ihren Fähigkeiten. 10% haben sich unterschätzt, 11% haben sich überschätzt. Und dann hängt das auch noch davon ab, wie oft du zum Hausarzt oder zur Hausärztin gehst. Mhm. Die sich überschätzt haben, waren weniger beim Hausarzt als die sich richtig bewertet haben. Das gleiche gilt für Zahnarztbesuche. Ich finde es eine total schöne Studie.
Ja, es ist okay.
Die sich
ja
unterschätzt haben, gehen 21% häufiger zum Arzt. Und dieses regelmäßige oder dieses häufigere zum Arzt gehen, sagen die WissenschaftlerInnen, könnte sogar dazu führen, dass sie tatsächlich gesünder sind als die anderen. Jetzt auch noch, wer sich überschätzt hat, ist nicht nur gefährdet, weil er halt nicht zum Arzt geht, sondern wer sich überschätzt hat, hat auch ein höheres gesundheitliches Risiko, ist nämlich wagemutiger. Diese Personen verursachen öfter Unfälle, schlafen weniger und ernähren sich ungesünder. Was ich irgendwie seltsam finde, weil ich verhalte mich genau so und mir tut trotzdem alles weh. Also es ist irgendwie, ich verhalte mich halt genau so und bin aber nicht der Meinung, dass ich besonders gesund wäre, sondern ich sehe mich eigentlich als Wrack. Was ja auch an meinem Alter liegt, denn ältere Menschen neigen generell eher zur Überschätzung. Verdammt, nee, das widerspricht jetzt meiner. Na egal, ich bin ja noch nicht alt, darum, weil ältere Menschen eher zur Überschätzung neigen. Und das ist in Nordeuropa und Südeuropa so.
Aber nicht
in Zentral- und in Osteuropa unterschätzen die Leute ihren gesundheitlichen Zustand. Und je höher dein Bildungsstand ist, desto realistischer ist deine Einschätzung.
Okay.
Ja, und da geht es dann darum, das war dann so das Fazit aus der Arbeit, die Gesundheitskompetenz müsste verbessert werden und dazu müsste die Medienkompetenz verbessert werden. Letzter Satz war irgendwie, dass viele Leute, die erstmal googeln, sie haben dann, zitieren dann noch eine Studie aus Deutschland, die rausgefunden hat, dass wer online, also wer seine Symptome googelt, sich gesünder fühlt, als er eigentlich ist.
Was auch das kann ich nicht bestätigen.
Ja, ich auch nicht. Also, sobald ich das mache, muss ich zum Arzt. Ja.
Ich mache das extra nicht. Ich google erst dann, wenn ich beim Arzt war, dann google ich das, was der Arzt mir gesagt hat, aber vorher aus Prinzip nicht.
Echt? Nö, ich guck schon mal so ein bisschen in die Symptome. Ich weiß ja auch im Prinzip, was ich habe. Also meine chronischen Krankheiten und ich gucke dann schon ein bisschen so in die Symptome und gucke so, kann das damit zusammenhängen, kann das nicht zusammenhängen und so.
Aber wenn ich einen Befund oder sowas habe, der wird dir oft so, einfach so zugeschickt von dem Labor und dann musst du mit dem Befund zum Arzt, und bevor ich da jetzt anfange, da steht da Sachen drin, dann bevor ich da jetzt anfange rumzugoogeln, nee, ich gehe zum Arzt und der erklärt mir das und dann sagt er mir was und dann informiere ich mich dann bei Bedarf selbst weiter. Aber ich mache das Prinzip nicht, bevor ich nicht mit meinem Hausarzt oder meiner Hausärztin oder Fachärztin, je nachdem, wer gerade dran ist, gesprochen habe, google ich, suche ich keine anderen Informationen. Danach schon, aber davor nicht. So, dann habe ich noch eine Geschichte. Jo. Und da würde mich auch mit dich, du als Medienexperte, da würde ich jetzt deine... Nein, das würde mich interessieren.
Ich glaube, ich habe viel zu lange in den Medien gearbeitet, um noch als Experte durchgehen zu können, weil eigentlich muss man da ja nur so ein, zwei Projekte gemacht haben und schöne Visitenkarten. Ja.
Nee, also was ich eigentlich nur von dir brauche, ist, also ich brauche jemanden, der viele deutsche Medien konsumiert, das du ja tust. Weil ich wissen will, ob diese Geschichte, die in Österreich in sehr, sehr vielen Medien aufgetaucht ist, auch in Deutschland aufgetaucht ist oder ob das den Leuten da eher egal war. Es geht um reflektierende Sandsäcke in der Wüste, um die Klimakrise abzuwenden.
Zumindest habe ich eine Überschrift irgendwo gesehen, aber das kann durchaus auch im Standard gewesen sein.
Genau, also, da steht's drinnen.
Ja, aber also ich habe es gesehen, aber auch nicht weiter verfolgt und ich habe es auch nur ein einziges Mal gesehen.
Okay, weil dann ist es vermutlich dann nicht so prominent in Deutschland unterwegs, was gut ist, ja, weil es ist eine sehr, sehr seltsame Geschichte. Also das ist eine Story, die, wie gesagt, seit ein paar Tagen die Runde macht. Es geht um einen tschechisch-österreichischen Physiker, drum die Österreich-Connection.
Und das sprechen wir jetzt alle 10-mal nach. Tschechisch-österreichische.
Der tschechisch-österreichische Physiker Radko Pavlovec. Ja, so heißt er, kann man nichts machen. Aber um den geht's. Und er hat folgende Idee. Und zwar möchte er Sandsäcke in die Wüste legen. Und zwar Sandsäcke, die aus einer reflektierenden Aluminiumfolie gemacht sind. Damit diese Sandsäcke, die mit der Folie beschichtet sind, nein, mit der beschichteten Folie bedeckt sind, das Sonnenlicht reflektieren, sodass weniger absorbiert werden kann. Also und dadurch die Temperatur
erhöhen.
Ganz genau. So heißt das, die Albedo wird erhöht. Das ist auf wissenschaftlich ist das eine, glaube ich, eine GBAM, eine Ground-Based Albedo Modification.
Ich nenne es in den Shownotes Sack-Albedo.
Ja, ich weiß nicht, ob die wissenschaftlich GBAM sagt, aber ich sage halt GBAM. Das ist cool.
Schibum, schibum, schibum.
Genau. Also das ist die Idee. Und das Ganze, man muss da irgendwie 40.000 Quadratkilometer damit bedecken, sagt er, damit du den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzen kannst.
Moment, wie viel Quadratkilometer?
40.000.
Er will 40.000 Quadratkilometer Aluminium in die Wüste legen.
Ja, ist halb so groß wie Österreich. Und
könnte man nicht einfach das Aluminium nicht herstellen und dadurch ähnliche Effekte erzielen vielleicht?
Weiß ich nicht. Also da ist, ich habe gesagt, das ist eine dubiose Geschichte ein bisschen. Also dubios weiß ich nicht, aber im Prinzip gibt es, also es gibt jede Menge Forschung dazu. Ich nochmal Werbung, ich lese ja auch den IPCC-Bericht und habe einen Podcast, wo ich das ganze Kapitel
Warte, heißt der das Klima zufällig?
Genau, und Nicholas Wörl spricht das Intro.
Oh, ah.
Hat tatsächlich mal wer behauptet.
Ja, ist das super.
Das cool ist der Podcast, toll, weil Nicholas Wörl das Intro spricht.
Ja, weil ich das
Nicholas Wörl.
Wer spricht denn das? Ach, ich spreche das, oder? Habe ich dir das?
Ja, genau. Und da
vielleicht spreche ich ja auch, vielleicht bin ich ja auch Nicholas Wörl.
Oh, in Wahrheit gemacht. Bist du ja durch den Triathlet und hast dann immer nur so ein Fettsuit an, wenn du dich irgendwo anderswo zeigst.
Nee, das ist der Typ, der Nicholas Wörl in der Öffentlichkeit gibt, das ist jemand anders. Ah. Das ist so ein bisschen wie damals bei Bonnie M., weißt du?
She's crazy like a fool.
Das war auch ich.
Ah, okay. Na gut, das schön, dass wir es mal geklärt haben. Gut. Freut mich, dass dieser Beitrag
kommt. Milli Vanilli jedenfalls war mein größter Erfolg.
Ja, jedenfalls gibt es diesen Podcast und da habe ich schon oft genug über die diversen Geoengineering-Projekte gelesen. Und Geoengineering mag man nicht so gern, das Wort beim IPCC, weil das halt diese ganze Verschwörungsquatsch-Konnotation hat. Mhm. Da sagt man lieber Solar Radiation Management. Und es gibt jede Menge Arten, wie man Solar Radiation managen kann. Und die Albedo-Modifikation ist eine davon. Und das kann, du kannst irgendwie zum Beispiel jetzt was in die Atmosphäre schütten oder in die Ozeane schütten. Mhm. Oder halt am Boden was ändern und das in der Wüste, das wäre halt diese Ground-Based Albedo Modification.
Entschuldigung, aber ich muss, ich habe gerade so ein, weißt du, das, dann legst du da irgendwie, wie viel 1000 Quadrat? Na egal.
40.000, ja.
Wie viel Säcke wären das dann? 80.000, 100.000.
Ich habe keine Ahnung. Geil,
aber dann, das ist halt so 5 Jahre später, siehst du dann so Drohnenbilder von irgendeiner Nachrichtenorganisation, die mal da drüber geflogen sind. Die Hälfte flattert so im Wind und ist so halb zerfetzt. Super.
Ja, jedenfalls, du kannst dann auch irgendwie, Bilder gibt es auch dazu, also so künstlerische Darstellungen, Renderings, wo so ein futuristischer, ferngesteuerter Traktor da durchfährt und diese Folien da auslegt durch die Wüste und so automatische Verlegungsmaschine. Und angeblich werden die auch nicht kaputt durch den Sand. Und da muss man irgendwie ab und zu hinterher putzen, wenn der Sandsturm kommt. Es gibt auch keine wissenschaftliche Publikation dazu, zumindest keine, die ich gefunden hätte. Und das Ganze finde ich halt deswegen so dubios, weil das ein Resultat von etwas ist, das sich Moonshot nennt. Weiß ich, ob du weißt, was das ist?
Ja, das ist, glaube ich, sogar eine Projektbezeichnung bei Google gewesen früher, ne? Die gesagt haben, wir entwickeln jetzt mal was so weit außerhalb jeglicher Vorstellung liegt und dann gucken wir mal.
Nee, also in dem Fall geht es, glaube ich, darum, dass so dieses Moonshot, von dem ich rede, das dürfte so eine Art Konferenzdingend sein. Ah. Es findet anscheinend irgendwie alle Jahre statt. Jetzt hat es in München stattgefunden und da dauert 72 Stunden und in diesen 72 Stunden bahnbrechende Forschung in nur 72 Stunden der Moonshot entwickelt aus bahnbrechender Forschung in nur 72 Stunden anwendbare, radikale und hochprofitable Lösungen für die Challenges unserer Zeit.
Und ich vermute mal, dass es tatsächlich mit der Mondlandung zusammenhängt, weil das war halt auch die Technik, die Forschung war da, die Anwendung noch nicht und das haben wir halt gemacht. Nicht, weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist.
Genau, also das ist ja, ich zitiere jetzt immer die ganzen Slogans von dieser Moonshot-Homepage, marktreif in 72 Stunden. Hm. Ja, und du kannst dich da mit einer wirklich bahnbrechenden Idee bewerben und dann, wenn du in die Top 3 kommst, dann kannst du bei dem Moonshot hier irgendwelche Sachen pitchen und dann kriegst du halt da wirklich alles, also wird dir aufgestellt, so Vision und Mission, Big Picture, Projektentwicklung, Businessmodell, Organigramm, Matrix, aktuelle Bewertung, Finanzpartner, Marktanalyse, SWOT, Touchpoint, Points, Zielgruppen, Sales- und Vertriebskonzept, also Unternehmensstruktur, Pitch, One-Page, ich lese so Schlagwörter vor, die beim Scrollen unterkommen.
Aber
also
gut, das ist ja jetzt prinzipiell gar keine schlechte Idee zu sagen, fang doch mal an rumzuspinnen, vielleicht fällt ja was Gutes bei raus.
Aber im Wesentlichen ist dieses Sandsack-Ding entstand halt auf dem letzten Moonshot, wo halt offensichtlich dann 3 Tage lang oder 72 Stunden lang halt einen ganzen Haufen Business-Typen und andere Leute sich hingesetzt haben und gesagt haben, so, wir konzipieren jetzt diese Sandsack-Geschichte durch und man merkt halt, dass da ja nicht sehr viel naturwissenschaftliche Expertise mit involviert war. Mhm. Weil halt an diesem Konzept, und ich habe mir dann auch die Homepage angeschaut und so weiter, da fehlt mir sehr, sehr, sehr viel, weil ich aus dem Bericht des IPCC tatsächlich ja weiß, was die Wissenschaft sagt. Das ist ja nicht der erste Mensch, dieser tschechische Physiker, österreich-tschechische Physiker.
Schlüpfer.
Ja, der die Idee hatte, jetzt hier die Albedo der Erde zu modifizieren. Kannst du sagen, wir haben die Häuser in Griechenland oder sowas sind deswegen weiß angemalt, weil die genau das machen.
Damit's ja, aber für nach innen, nicht für den Planeten.
Ne? Ist egal, aber im Prinzip könntest du auch einfach sagen, wir malen jetzt alle Hauslöcher weiß an.
Ja, klar.
Das wird gleich, könnten wir auch machen. Und du kannst natürlich auch in den Modellen des Klimawandels nachschauen, was das dann für Auswirkungen hätte. Also tatsächlich würde das prinzipiell funktionieren. Wenn du ausreichend viel Sonnenlicht reflektierst, wird's kühler. Also dass so ein Albedo-Modification tatsächlich einen Effekt hat, das ist oben beschritten. Das Problem sind die ganzen Effekte, die es außerdem hat. Weil du natürlich, wenn du das jetzt hier in die Sahara stellst zum Beispiel oder auch in eine andere Wüste, änderst du halt lokal sehr, sehr viel.
Du erzeugst da wahrscheinlich eine ganz, ganz frische Thermik dann, ne?
Du hast andere Wettermuster, andere Niederschlagsmuster. Du hast da lokal ganz andere Temperaturen, wo man nicht genau weiß, wie es sich auswirkt. Das hat Biodiversitätsfolgen, weil in der Wüste lebt zwar nicht so viel, aber da lebt auch was. Und wenn du denen da 40.000 Quadratkilometer zupflasterst, naja, ist vielleicht für die Flora und Fauna in der Wüste auch nicht so super. Also das hat ganz, ganz viele Nebenwirkungen. Und mein Hauptproblem mit der ganzen Sache ist, warum? Wir wissen ganz genau, was wir tun können, ohne irgendwelchen neuen Scheiß zu erfinden.
Ja, das ist so dieser typische FDP-Ansatz. Ne? Wir brauchen smarte technische Lösungen und dabei gibt's sowohl smarte technische Lösungen längst, nämlich Windräder und Solarzellen, und smarte soziologische Lösungen gibt's auch, nämlich gar nicht Autofahren oder zumindest langsamer Autofahren. Es gibt sogar smarte biologische Lösungen. Nee. Baum.
Ja.
Also das ist irgendwie, eben. Aber das ist eigentlich die größte Frage. Warum überhaupt? Was soll das überhaupt? Ich glaube ja, dass das alles einer Sache dient, und zwar der Externalisierung des Problems aus unseren Köpfen und aus unserem Alltag. Weil, wie du sagtest, wir können natürlich auch die Albedo erhöhen, indem wir einfach alle Hausdächer weiß streichen. Können wir ja sofort machen, ist ja überhaupt kein Problem, kann man ja selber machen. Jetzt wird einfach jedem befohlen, das Hausdach weiß zu streichen bei Strafe. Aber dadurch holst du das Ding natürlich in deinen Alltag. Und da wollen wir das Thema ja gar nicht sehen. Also wir verdrängen da ja wirklich in einem Maße, hast du ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Sendung auch schon mal gesagt, wir verdrängen in einem Maße, dass man sich, ja selbst wenn es einem vor Augen geführt wird, gar nicht vorstellen kann, dass man so weit verdrängt. Und das ist so eine Technologie, die dazu sehr, sehr gut in der Lage ist, zu helfen. Dann ist das Problem der Wüste.
Ja, jedenfalls, wie gesagt, also ich weiß halt, dass aus dem, was ich über die Wissenschaft von der Klimakrise weiß, dass das nichts bringt, weil die Nebenwirkungen zu groß sind oder zu schädlich sind und die Wirkung zu erratisch ist. Und vor allem, auch dieses Moonshot-Ding, da steht auch bis zur Marktreife in 72 Stunden, da ist überhaupt nichts marktreif. Die haben keine Finanzierung bis jetzt.
Die haben keine Wüste.
Dieser komische Zukunftstraktor existiert nicht. Mhm. Und ja, also ich weiß auch, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, ich kenne auch zumindest eine Person, die da mitgemacht hat, als Experte kenne ich persönlich und weiß, dass diese Person da, wenn das die Experten sind, dann vertraue ich dem Rest nicht.
Das heißt, woher weißt du, dass ich da als Experte war? ist diese Idee nur deshalb so problematisch, weil sie sich auf einen vergleichsweise kleinen Fleck auf diesem Planeten konzentriert?
Nein.
Also würde das Problem gelöst werden dadurch, dass wir alle unsere Hausdächer weiß streichen, beziehungsweise so viele Hausdächer weltweit weiß streichen, bis eine bestimmte Albedo erreicht ist oder so?
Das würde es noch schlimmer machen. Das Problem ist, diese Art von Albedo-Modification ist noch die am besten unter Anführungszeichen ist. Denn das Problem, was du bei allen diesen, ich sage es trotzdem, Geoengineering-Methoden hast, ist das sogenannte, das was passiert, wenn du aufhörst damit. Das ist das Problem. Ja, weil, wenn wir jetzt sagen, wir können ja auch irgendwie etwas in die Atmosphäre einbringen.
Ja gut, da finde ich ja eine ganz, ganz unangenehme Idee, weil das ist ja unkontrollierbar.
Nein, das kann man theoretisch schon kontrollieren. Also wir wissen, kann man ganz gut auch erforschen und weiß ja schon, was passiert, wenn du eine gewisse Menge an Aerosolen oder so Klump reinbringst in die Atmosphäre. Wissen wir auch von Vulkanausbrüchen und so weiter. Also da gibt es Daten. Das kann man auch gut berechnen, was passieren würde. Und das bleibt auch nicht ewig drin. Das fällt dann irgendwann wieder aus. Also da kann man schon sehr gut berechnen. Wir müssten halt so und so viel Zeug in der und der Zeit reinbringen. Dann hätte das diese und jene Auswirkungen auf die Temperatur. Das kann man ausrechnen. Okay. Das Problem ist, wenn wir jetzt das machen, das wäre jetzt ein großer Aufwand, aber kein Aufwand, der nicht schaffbar wäre prinzipiell, wenn wir das machen und dann sagen, okay, jetzt kühlen wir damit die Erde runter, dann können wir ja ansonsten weitermachen. Da können wir die ganzen anderen, müssen wir jetzt nicht sofort irgendwie hier aus Öl und Gas aussteigen, müssen wir nicht sofort die Mobilität umstellen, können wir so weitermachen. Das Problem ist, dann steigt halt trotzdem die CO2-Konzentration an und die Treibhausgas-Konzentration an, und wenn ich dann aus irgendeinem Grund aufhöre, irgendwie jeden Tag die 10 Flugzeuge starten zu lassen, die mir hier die Aerosole einbringen, weil ich mir denke, dass jetzt will ich nicht mehr oder die Flugzeuge gehen nicht mehr oder es kommt eine Revolution oder was auch immer, dann habe ich ein großes Problem, weil dann steigt die Temperatur schlagartig sehr viel schneller, sehr viel weiter an, als sie vorher angestiegen wäre. Du hast also so einen Rebound-Effekt und den hast du bei so gut wie allen Geoengineering-Techniken. Du hast ihn nicht bei dieser Art von Albedo-Modifikation, die wir gerade besprochen haben, weil die eben so lokal ist und weil das so ein kleiner Bereich ist. Das heißt, da kann man das dann schnell wegräumen. Wenn es was ist, das wird erst dann wirklich arg, wenn du dann tatsächlich das lang genug machst. Mhm. Also wenn die Temperaturänderung, der Temperaturoffset zu groß geworden ist, dann hast du auch da diese Probleme mit der Termination. Aber das ist das Hauptproblem bei allen Geoengineering-Sachen, dass wenn du es machst, dann musst du sicherstellen, dass du es weiterhin dauernd machst, weil du eben nicht die Ursache behandelst, sondern nur das Symptom.
Ja.
Und du hast Unmengen an Nebenwirkungen noch mit dabei.
Ja, davon mal ganz ab. Also du meinst jetzt die ökologischen Nebenwirkungen?
Ja, alle.
Also ich meine, du hast auch ökonomische Nebenwirkungen. Du hast auf einmal hast du in der Wüste 40.000 Quadratkilometer anschlagsrelevantes Ziel. Ja, wir könnten, es wäre eigentlich alles so einfach. Ja, naja.
Ja, aber ja. Jetzt wollte ich nur sagen, also falls das in Deutschland auch ein Thema gewesen wäre, hätte ich gedacht, können wir drüber reden, aber wenn es eh kein Thema ist, dann...
Nee, ist bei mir nicht angekommen, aber jetzt haben wir ja trotzdem drüber geredet.
Ja, wenn es auftaucht, dann weißt du jetzt Bescheid.
Genau.
Ja. So, dann habe ich keine Wissenschaft mehr, aber noch eine Ankündigung.
Reklame.
Eigentlich mehrere Reklamen. Also eine ist Podcast-relevant, die andere ist ja für mich relevant. Für mich relevant ist, dass ich endlich wieder nach Deutschland fahren werde, um dort Vorträge zu halten. Mhm. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
Vorträge?
Wegen Pandemie, also Vorträge. Wenn ich Vortrag sage, dann, das ist halt so, ich erzähle was, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen. Das heißt, da erzähle ich ein bisschen was, mache ein paar Experimente. Okay. Es gibt danach eine kosmische Waffel und erzähle so ein bisschen vor mich hin über Universum und allem drum und dran. Und das mache ich jetzt demnächst dreimal in Deutschland, nämlich am 17. Juni in Langenfeld, am 18. Juni in Nebra, in der Arche Nebra und am 21. Juni in Jena. Und
von Langenfeld zur Arche rüber ist aber auch ein ziemlicher
Reise. Ja, ich werde viel Zug fahren. Also ich fahre zuerst irgendwie 10 Stunden von hier von Wien nach Langenfeld und dann nochmal 10 Stunden so von Langenfeld nach Nebra ungefähr. Mhm. Ja, aber das tut man nicht alles. Vor allem Nebra kann ich euch nur empfehlen. Da gibt's das ist so eine ganze Veranstaltungsabend, fängt an mit meinem Vortrag. Danach gibt's so eine Wanderung durch den Wald von der Arche Nebra zum Fundort der Himmelsscheibe von Nebra, wo unterwegs Weinverkostung mit Weinen aus der Region ist. Und das hier Naumburg, die Ecke, da gibt's viele gute Weine im Saaletal. Und dann kann man sich so bei Wein hier am Fundort der Himmelsscheibe den Sonnenuntergang zur Sommersonnenwende anschauen. Och. Und da gibt's halt auch so ein bisschen Vortrag über den Himmel und so. Das findet da statt. Und ja, ansonsten irgendwie Langenfeld und Jena ist auch schön. Also wenn ihr in Deutschland seid und mal mich sehen wollt, wie ich Waffeln, Astronomie, Sterne verbinde, dann kommt da vorbei. Und wenn ihr in Österreich seid, dann weise ich nochmal hin auf die Verleihung des Oberhummer Awards für Wissenschaftskommunikation, der nachgeholt wird zweimal, nämlich die Preisverleihung 2020 an Mighty Nguyen Kim und die Preisverleihung 2021 an das gesamte Team des Corona-Info-Update. Wie heißen die offiziell? Corona-Update?
Corona-Virus-Update.
Corona-Virus-Update-Podcast, ja. Also die kommen da alle.
Alle und, inklusive Drosti?
Ich weiß, dass alle relevanten Redakteurinnen und Redakteure da sind. Ich weiß, dass Sandra Ziesek da ist. Ich weiß jetzt nicht, was Christian Drosten möchte. Das müsste
ich jetzt fragen. Die Tage habe ich, weil ja jetzt hier die neue BA5-Variante aufkommt, habe ich auch gedacht, eigentlich will man mal Sandra Ziesek nochmal sprechen. Ne?
Ja.
Muss ich mal schreiben.
Ja. Vielleicht ich sage einfach, dass Drosten kommt, weil da kommen die Leute kaufen Karten. Und ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Also wieder jetzt irgendwie alle Werder, es kommt auch bei Mai, kommt auch nicht nur sie, sondern sie bringt auch noch Leute von ihrem Team mit. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wer da tatsächlich alle aufschlagen wird eben bei der Verleihung, aber
Drosten es
wird
lustig werden. Kommt auch, finde ich super.
Und wenn ihr das nicht schafft, am 11. Juni ist das, ich glaube, es gibt noch Karten, wenn ihr das nicht schafft, es wird ein Treffen für Freunde und Freundinnen der Podcasts geben. Nicht das Ö3 Podcast Festival, das war schon, sondern es wird am 24. Juni des Jahres 2002 erstens um 7 Uhr morgens Folge Nummer 500 meines Sternengeschichten-Podcasts erscheinen.
Okay. Juni, 24.06.
Genau. Mhm. Und es wird dann entsprechend, um das zu feiern, am Abend in Wien ein, ja, was wird stattfinden? Event ist zu viel gesagt. Es wird etwas stattfinden. Also was stattfinden wird, ist, dass wir sind momentan ich und Ruth, weil nämlich auch der Podcast Das Universum seinen zweiten Geburtstag feiert, ich glaube einen Tag davor. Deswegen werden wir auf der Arena-Wiese im Wiener Prater sein. Ja, also der Wiener Prater ist ein sehr, sehr großes Grüngebiet, großer Wald, Park, Wiese. Und auf der Arena-Wiese werden wir gegen 17 Uhr uns einfinden und dort halt, keine Ahnung, rumsitzen, Bier trinken und freuen uns auf alle, die auch kommen und was zum Trinken und zum Essen mitbringen. Das ist schön dort auf der Arena-Wiese. Da kann man auch mit der Straßenbahnlinie 1 quasi direkt hinfahren. Es gibt ein Klo dort. Es gibt auch ein Lokal dort, wo man hingehen kann, wenn man was essen kaufen möchte oder wenn man was zu trinken kaufen möchte oder wenn man irgendwo sitzen möchte, wenn es regnet. Man kann dort Fußball spielen. Ich glaube, der Quidditch-Verein Wien trainiert dort, wenn man das gerne anschauen möchte. Also,
auch schön. Ja, also haben die fliegende Besen, dann komme ich auch.
Ja, ich hätte gern irgendwie ein größeres Event organisiert, aber das hat aus persönlichen und zeitlichen Gründen nicht geklappt in diesem Jahr. Deswegen wird es nur ein Treffen geben für alle, die gerne kommen möchten.
Am Freitagabend, habe ich richtig verstanden.
Genau. Und wenn es irgendwie, wenn vielleicht bringt Ruth ihr Planetarium mit, wenn wir es schaffen, da irgendwie Strom hinzulegen. Weil am Samstag nicht 500 Folgen Sternengeschichten ist, sondern am Freitag. Tja.
Dann halt nicht. Sonst hätte ich vielleicht, ich habe gerade noch mal geguckt, ob ich es vielleicht schaffen könnte, runterzufahren, aber das schaffe ich nicht. Freitag schaffe ich nicht.
Tja. Müssen wir durchfeiern bis Samstag. Ich glaube, Samstag ist irgendwie, da trifft sich, da kannst du auch hinfahren. Ich glaube, da trifft sich irgendwie die methodisch inkorrekt Fahrradgruppe trifft sich Samstag im Schweizer Haus, weil sie mit dem Fahrrad von Passau nach Wien fahren.
Auch nicht schlecht. Ja. Aber da müsste ich Fahrrad mitnehmen und das ist alles. Also, höre auf.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich wollte es ankündigen, wenn ihr vorbeikommen wollt, dann kommt gerne vorbei. Ihr könnt auch kommen, wenn ihr nur hier diesen Frind-Podcast hört und das andere nicht, dann schaue ich euch zwar böse an, aber ihr könnt trotzdem kommen.
Ja, ihr könnt ja mal kurz reinhören vorher und dann sagen, ach, du machst das auch mit dem Nicolas Wörl. Ja, ja.
Ja, also kommt vorbei, wir würden uns freuen und es wird so oder so, ansonsten sitze ich in Ruhe allein da, trinke Bier, ist auch okay.
Und wir freuen uns über die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Florian Freistetter, vielen Dank, Hörerschaft.
Vielen Dank, Holger Klein.